Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an, 179. Wir haben eine Neuverpflichtung für diese Saison. Hallo Patrick.
Willkommen back. Hallo.
Patricks Vertrag hat sich automatisch verlängert und der ist jetzt auch wieder da. Medizinische Abteilung hat ihr okay gegeben und natürlich so Ralf dabei.
Hallo Leute.
Wir sind heute sehr männlich unterwegs und als erstes würde ich sagen, wir gehen mal rückwärts chronologisch. Und fangen mit dem Drachenbootrennen von gestern an, wo weder Patrick noch ich waren. Oder?
Das ist korrekt.
Das ist korrekt.
Kann ich so bestätigen.
Ja. Dann musst du erzählen.
Ja. Ich war da, saß selber mit im Boot von unserem Fanclub Grenzenlos Eisern.
Bist ja schon trocken geblieben.
Hab mich wieder trocken gelegt, sagen wir mal so. 25 Jahre Virus und davon 23 Jahre, also als Veranstalter und 23 Jahre. Jetzt der 23. Union Drachenboot Fun Cup. Auf der Olympiaregatta-Strecke in Grünau. Wer noch nie da gewesen ist, sollte es unbedingt mal tun. Ist imposant, vor allen Dingen, wenn Wettkämpfe sind. Und gestern war einer. 67 Teams von Union-Fanclubs mit maximal 18 Leuten im Boot. Also hast du dann eine aktive Zahl von ca. 1000 Paddlern und Paddlerinnen und ich glaube, so um die 5000 Leute waren so generell.
Ist man schneller mit 18 Leuten im Boot oder eher mit weniger?
Na komm, du kannst drauf an. Also ist alles eine Frage der Technik. Du kannst auch mit 14 Paddler und Paddlerinnen schneller sein als jemand mit 18. Erstens sind die schwerer und wenn du eine gute Technik hast, bist du mit wenigern vielleicht sogar noch schneller, weil du leichter bist.
Wer hat denn gewonnen?
Also es gibt ja, wer sich ein bisschen auskennt beim Union Drachenboot Fun Cup, es gibt ja von den 67 Teams, die werden untergliedert in Amateure und in Profis, damit da eine gleichwertiges Rennen immer gegeben ist. Es gibt ja welche, die machen das etwas häufiger, es gibt welche, die machen das nur an diesem einen Tag. Demzufolge gibt es diese zwei Ligen und es starten 15 Teams in der Profiliga und der Rest startet in der Amateurliga. Wobei die 5 Besten aus der Amateurliga aufsteigen und die 5 Schlechtesten der 15 Profis, von den 15 Profis dann von Platz 11 bis 15 absteigen. Ja, und wir fahren in der Profiliga.
Kriegt man da Geld?
Bis jetzt noch nicht, aber könnte man ja mal drüber nachdenken.
Wenn es Profiteam heißt, dann ist es ja eigentlich.
Na, Profi dahingehend, dass man das Paddeln, was nicht ganz leicht ist, weil man es ja mit 18, mit maximal 18 macht, manchmal ein bisschen unkoordiniert daherkommen könnte, musste da schon ein bisschen üben vorher und deshalb machen das manche mehr, manche machen es weniger und deshalb gibt es die manchmal mehr trainieren, für die gibt es die Profiliga.
Ja, da würde ich es anders
nennen. Damit es vergleichwertbare Rennen gibt halt immer welche, die sind halt schneller und dann fahren die Profis halt nur gegeneinander und die Amateure fahren nur gegeneinander.
Das würde ich anders klassifizieren, weil professionell heißt ja, dass man da auch mit seinem Geld verdient und dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, Trainierte und Untrainierte.
Könnte man sagen. Und dann hast du halt 3 Rennen auf den ganzen Tag verteilt und wenn du ins Finale kommst, gäbe es noch ein weiteres Rennen dazu, aber ins Finale sind wir leider nicht gekommen. Wir sind mit 0,001 Sekunde am Platz 6 gescheitert. Platz 6 wäre praktisch die Lizenz fürs Finale gewesen. 6 Boote im Finale.
Okay, und ich habe auf Fotos gesehen, dass wenig Platz war. Also war wirklich komplett aus ihrer Reiz die Fläche.
Ja, bei uns war komplett ausgereizt. Wir hätten sogar das Boot voll machen können. Man kann ja mit 20 Menschen in einem Drachenboot sitzen.
Nein, ich meine auch von den Zelten her.
Ach, von den Zelten. Ja, da war es auch wieder knackend voll. Also muss da schon rechtzeitig da sein. In der Regel bietet Union ja an, dass man 2 Tage vorher, also freitags, hingehen kann und seinen Claim abstecken kann. Also auch schon sein Zelt aufbauen kann. In einer gewissen Zeit kann man auch mit dem Auto drauf fahren. Weil es gibt ja doch dann einige, die dann, wir ja auch, Bierbänke mitbringen oder Zelte, Fahnenstangen, alles Mögliche. Also es ist ja dann wie ein kleines Lager. Und es ist einfach eine große Union-Familie. Die Stiftung hat Stände, wo du Klamotten kaufen kannst. Mhm. Es gibt Bierstände, es gibt Getränkestände. Es ist einfach ein großes Happening. Also es heißt ja nicht umsonst, die Union-Familie trifft sich. Und das merkt man einfach. Dann geht halt, dann triffst du halt auch mal jeden. Du triffst halt von den Spielern, du triffst halt Hotte Held war da, ich glaube, ich kann ja oder Dina Auschmann, ich weiß nicht.
Woher nimmt er die Zeit?
Tja.
Der muss Geld ausgeben.
Naja, wir haben ihn ja schon beim Geld ausgeben wahrscheinlich getroffen, gesehen, letzte Woche. Aber
beim Geld einnehmen war
das. Beim Geld einnehmen, stimmt, da war es noch beim Geld einnehmen. Aber Drachenboot ist ja auch immer was, also dass Union mit Booten antritt, der Wirtschaftsrat tritt mit dem Boot an. Es gibt auch nochmal, ich glaube, ein Boot von der Geschäftsstelle, genau weiß ich nicht. Meine nüchtern betrachtet ist angetreten mit in Kooperation mit dem Inklusionsboot, also sind zusammengefahren. Also es ist einfach ein großes Happening, es macht Spaß. Und wir haben unsere drei Rennen da absolviert, sind am Ende knapp am Finale gescheitert, aber mit dem 7. Platz. Und für uns heißt es einfach immer nur, mit aller Gewalt Klassenerhalt, und das haben wir geschafft.
Welcher Lauf von den dreien war denn der schnellste?
Ich glaube, das war der Lauf 3, da hatten wir eine 59,32, also das ist knapp unter einer Minute. Wir waren beim letzten Mal ein bisschen schneller, da waren alle etwas schneller, aber wir hatten gestern mächtig viel Gegenwind und das macht sich bemerkbar. Okay.
Also liegt nicht an ist bewölkt oder die Sonne scheint, sondern ist wirklich Wind auch abhängig. Wind,
du hast dann schon, also die Steuerleute, die werden ja gestellt. Du musst einen Trommler oder eine Trommlerin mitbringen, aber die Steuerleute werden vom Veranstalter gestellt, weil es ist versicherungstechnisch eine Frage. Die hatten extreme Probleme, die Boote in Ruhe zu bringen in die Stadtformation. Und da hat man echt schon gemerkt, wie der Wind von vorne einen einheizt oder einen in dem Fall abkühlt. Und der Wind hat echt dazu beigetragen, dass die Zeiten nicht so waren, wie sie im letzten Jahr waren. Da hatten wir eine 54er-Zeit dabei, die war jetzt. Ich glaube, das beste Team ist mit einer 56er-Zeit aus dem Rennen rausgegangen. Also das war schon langsamer. Aber so mit einer 59,32 waren wir von Anfang an gut mit dabei. Und von den drei Rennen werden zwei gewertet. Das Schlechteste wird gestrichen und die zwei werden zusammengezogen. Und die bilden in der Summe dann im Prinzip die Zeit, die dann entweder ins Finale reicht oder eben nicht.
So, und die sechs vor euch waren wie?
Naja, das, ich kann ja mal sagen, vor uns lag auf Platz 6 war 12,555 Köpenick.
Mit? Wenn das nur eine Zehntel war, müssen
naja, wir hatten in der Gesamtzeit die Summierung von beiden, 1,59,277 und die vor uns hatten 1,59,276.
Okay,
das war also eine Millisekunde.
Da ist ja auch Jens mit dir fahren sozusagen, bei 555, der wohnt ja da.
Nee. Ich glaube nicht. Nee. So, dann sind vor auf Platz 5 die Tregi Ragnarök, die ja auch schon häufiger mal gewonnen haben. Dann auf Platz 4 die Ultrasüßen, Platz 3 Torpedo Rot-Weiß und auf Platz 2 EUFC Kampfschweine Köpenick. Und die Eisernen Müggelheimer haben bei den Profis das Rennen gemacht.
Okay, welche Zeit?
Die hatten eine Zeit von 1,55,751.
Das ist ja dann schon 4 Sekunden, sag mal, also 2 Sekunden bei der Addition sozusagen pro Lauf schneller. Das ist ja schon deutlich, oder?
Das ist dann schon ein bisschen deutlicher, genau. Aber so Platz 6, 5 und 4 sind so alle noch in Schlagweite. Und dann wird es halt etwas schneller. Die hatten halt gute Läufe, muss man sagen. Also verdient gewonnen. Aber letzten Endes heißt es für uns mit aller Gewalt Klassenerhalt, nicht absteigen. Gut, im letzten Jahr waren wir Platz 3. Da hatten wir ein paar gute Läufe, noch einen mehr, einen besseren Lauf. Aber dieses Jahr soll das halt Platz 7 sein, wenn man überlegt, wir sind vor.
Also ihr braucht Rückenwind.
Wir brauchen Rückenwind. Und
bergab.
Bergab auch, ja. Und außerdem paddelst du ja auch gegen die Fließrichtung, das kommt ja noch dazu. Aber wir sind gleich im ersten Jahr, als wir angefangen haben zu paddeln, sind wir ja aufgestiegen und seitdem Platz, ich glaube mehrfach Platz 8, Platz 7, dann letztes Jahr 3 und jetzt waren wir eben wieder 7. Ja, also ich kann es nur sagen, es werden auch immer mehr Leute, die da hinkommen. Also ich habe hier Matze Koch, glaube ich, der hat einen Bericht gemacht bei Insta. Er sprach von ca. 5000 Besuchern Ja, und ca. 1000 Paddlern. Das ist eine 1A-Organisation. Also es gibt einen Rennplan, der ist wirklich auf die Minute getimt. Und du musst halt immer 10 Minuten vor deinem Start am Steg sein, steigst ins Boot ein. Also die hatten 12 Boote. Das ist schon eine Ansage. Und 6 Boote waren immer in Benutzung. Also ich kann nur sagen, Virus, top, wie immer, top organisiert, top Veranstaltung, jedes Jahr und immer wieder gerne. Also wer es hört, kann gerne mit hinkommen, kann gerne mal hingucken nächstes Jahr. Das ist immer am letzten Augustwochenende, abhängig dann an dem Tag, wo Union spielt, nicht. Das ist dann praktisch immer der andere Tag dann von dem Wochenende. Ich kann es nur empfehlen, macht einfach Spaß.
Wobei das jetzt sehr schwieriger ist, aber der DFB hat ja danach Einsehen gehabt und hat die Damen von Union genau kurz vor dem Spiel von den Herren spielen lassen, sodass der Sonntag komplett frei war.
Genau.
Okay, Patrick, kannst jetzt wieder rinkommen, brauchst nicht weiter aus dem Fenster gucken, weil Tipps neu ist, Transferfenster.
Nicht, erstmal. Also zumindest nichts Offizielles. Wir warten ja alle noch auf den Geldsegen aus England. Der sollte vielleicht heute dann noch über die Bühne gehen. Und dann schauen wir mal.
Und dann Emiri Castro, nee, Castro Emiri. Nee, wie heißt denn der? Ist der Vorname? Emiri.
Ich kenne ihn persönlich. Ich kenne ihn so nicht, auch nicht als Spieler. Aber der Trainer kennt ihn. Dann können wir davon ausgehen. Wie bitte? Ja, ein offensiver Mittelfeldspieler, genau.
Links.
Also dürfte auf jeden Fall ein Wunschspieler sein von Mauro Lustranelli. Hm. Aber wie gesagt, so zum Spieler selbst kann ich nichts sagen. Ist ja auch noch nicht offiziell, auch wenn es ja auch von den Vereinen ehemals letztes offiziell wird. Aber gehen wir davon aus, dass er dann spätestens morgens sein wird. Er ist noch verletzt oder er war verletzt, trainiert schon voll mit und dürfte dann wahrscheinlich zum Heimspiel gegen Schalke erstmalig im Kader sein. Also die Züricher Zeitung hat so geschrieben, dass er war verletzt, hatte eine Muskelverletzung. Hm. Hat aber schon wieder in Thun vollständig mittrainiert und wäre demnach dort auch jetzt wieder einsatzfähig
gewesen. 2,5 Millionen habe ich gelesen.
Genau.
Okay, dann haben wir...
Aber Young Boys Bern, die haben schon den Abgang irgendwie verkündet. Ich habe da irgendwelche schon was gelesen.
Also noch, wie gesagt, ich habe noch nichts Offizielles gelesen, aber ich gehe davon aus, dass die Vereine das gleichzeitig. Also ne, ist ja ähnlich wie jetzt bei Ansa, da hat jetzt... der eine Sportjournalist, der geschrieben, dass jetzt die Dokumente unterzeichnet wurden. Der Medizincheck ist jetzt absolviert, alles. Also gehen wir davon aus, dass in den wenigen nächsten Stunden da dann
auch mit der Sendung kommt noch.
Ja, und dann schauen wir mal, ob jetzt wer dann der Ersatz für ihn sein wird. Also den gerade besprochenen, ich habe jetzt gesagt, seinen Namen auch nicht genau auf dem Schirm.
Phil Harris.
Ist er halt, wie gesagt, ein offensiver Mittelfeldspieler oder vielleicht kann er auch links spielen. Wobei wir da ja eigentlich lieber einen Bucu haben. Und von daher bleibt es spannend. Letzte Woche gab es mal ein Gerücht, dass Union 6 Millionen für Phil Harris geboten hat. Das ist ein Mittelstürmer. Weiß jetzt nicht, ob der uns weiterhelfen würde. Da hätte jetzt bei mir zumindest bei allem Respekt keine Jubelsprünge ausgelöst, weil ich glaube, mit noch ist Mari Ljubicic da. Wir haben Ilic, wir haben Emanuel Latata. Drei klassische Mittelstürmer.
Nicht Tar.
Emanuel Latte-Lat. Ach so.
Nicht Tar. Ja. Tar ist bei Bayern.
Genau. Wie gesagt, da haben wir drei klassische Mittelstürmer, die sich auch leicht unterscheiden. Ljubicic kommt auch ein bisschen mit übers Tempo. Ilic ist im Zentrum mega stark, kann den Ball halten, verteilen.
Renato Sanchez wurde mir auch noch geflüstert.
Ja, den gibt es auch bei Twitter, aber ich glaube eher, dass der irgendwo in Frankreich oder so bleibt. Der hat sich ja bei Bayern leider schon nicht so gut wohlgeführt in Deutschland.
Und Christian Jakic wird von Augsburg händeringend.
Zu Sanchez noch, der hat in den letzten 2 Jahren fast nicht gespielt. Also der würde trotzdem wahrscheinlich nicht für ein Ei unterschreiben. Und von daher, ich fand den Transfer damals zu Bayern, fand ich geil, weil er halt so ein aufstrebender Star war bei der EM und alles. Und hat sich dann aber in Deutschland leider überhaupt nicht wohlgeführt, was dann natürlich dann. Und seitdem ist er wie so ein kleiner Wandervogel leider geworden. Ne? Mhm. Und dann, genau, du sagst es auch, Christian Jakic, gab es gestern einen Journalisten oder vorgestern, der ihn mit uns in Verbindung gebracht. Das wäre, sag mal, so ein 1:1-Ersatz von Yannick Haberer. Der kann vom defensiven Mittelfeldspieler bis Rechtsverteidiger und
auch genauso alt.
Genau. Und ja, es wird auf der Abgangsseite hoffentlich dann aber noch ein paar Spieler treffen. Ein bisschen bezeichnet das ausgerechnet einer, den wir wahrscheinlich aus logischen Gründen auf der Liste hatten, Tim Skarke, macht natürlich am Wochenende ausgerechnet dieses Tor. Ja, aber Gerüchte über Abgänge gibt es aktuell gar keine.
Na doch, also, doch.
Wen denn?
Na, Felix Udukay ist nicht umsonst gekommen. Also wird er vermutet als Backup für den Abgang von Querfeld.
Der hat
es, gibt keine, es gibt ja keine Gerüchte dazu. Es gibt nichts dazu.
Auf Instagram also, soll es ja ein Bild gegeben haben mit Hai-Alarm im Müggelsee. Udukay-Alarm.
Ja.
Ja.
Genau.
Wie gesagt, zu Querfeld, wenn du mal so bei der Twitter-Suche oder so einfach nur seinen Namen eingibst, dann mache ich das immer. Es gibt gar nichts. Also weder irgendwelche random Accounts schreiben über ihn, gar nicht. Außer halt, um über den Spieler an sich zu schreiben, aber nicht im Sinne eines Gerüchts
oder so. Das stimmt. Also da habe ich zumindest gelesen irgendwo im Internet, dass er mit England in Verbindung gebracht wurde.
Ja, es wurde den ganzen Sommer, also oder weil er auch am Ende der Saison ein bisschen geschwächelt hatte und dann auch außen vor war bei der Viererkette. Mhm. Heißt es ja auch immer gleich, ja, weil er halt weg will und so, aber es kam den ganzen Sommer ja nichts. Mhm. Also, und auch jetzt gibt es kein Gerücht, also nicht mal, wie gesagt, ein loses Gerücht gibt es nicht mehr. Also
ich kann mir am ehesten vorstellen, dass Ogbe Mondia und Haberan vielleicht noch weggehen.
Ja. Sko wäre vielleicht noch
obwohl gut. Obwohl ich bei Habi wirklich sagen muss, das würde mir sehr wehtun. Der hat ja, der ist ja polyvalent, wie manch ein Trainer sagen würde.
Sehr flexibel.
Sehr flexibel, könnte auch, sag ich mal, auf der Außenbahn von Trimi und Jovanovic durchaus auch mal aushelfen, weil Josep ist ja ein bisschen verletzungsanfällig und Trimi, ja, bodenständig, aber vielleicht nicht mehr für 90 Minuten. Aber das müssen andere entscheiden. Wer uns verlassen hat, ist Blaschak Tim, also Tim Blaschak, der ist zum FSV Luckenwalde gegangen. Ich glaube sogar ohne Verlängerung und ohne Verleihen. Nee, doch ausgeliehen ist er.
Ausgeliehen, also Spielpraxis da.
Genau. Und ja, und Jordan Siebert-Schö, der hat mit uns wenig zu tun, außer dass er bei uns gespielt hat. Am Anfang gut und dann Peter Unglücklich ist zu Greuther Fürth gegangen.
Ach. Ja. Okay, was ihr so alles wisst.
Ja, man liest und hört immer wieder und gerade, sag ich mal, ich weiß ja, dass das von meinem Nachbarn hier, von Patrick, das ein Febel ist, alle Gerüchte aufzunehmen und weiter zu verbreiten. Und
dafür stehen Conny und ich mit unseren Namen.
Ja, ja, aber wird sich denn, wir wollen das System ändern. Übrigens haben wir vorhin Berg noch vergessen als Stürmer.
Nee, ich meinte ja schon Mittelstürmer, so klassisch. Also Berg ist für mich kein klassischer Mittelstürmer. Eher so ein Rechtsaußen.
Meine letzten Endes soll Lustrinelli ja ein neues System einführen, dafür ist er ja geholt worden. Ob das mit dem bestehenden Kader überhaupt funktioniert, ist ja die andere Frage. Also da müsste schon noch Personal kommen.
Weil?
Naja, ich würde
ihn auch fragen wollen.
Ich finde, dass die sich schwer tun mit dem Spielsystem.
Man legt ja nicht einfach einen Schalter um und zack, jetzt geht's. Also man muss der Sache auch schon ein bisschen Zeit geben.
Ich habe einen 4-0 gesehen gegen Augsburg mit zwei Viererketten und eben zwei Angreifern. Allerdings noch unter Marie-Louise Eter. Und da hat es wunderbar funktioniert. Also ich glaube auch nicht, dass diese mehr, dass Union nur mit Fünferkette kann. Die Spieler spielen überall, haben überall woanders auch schon gespielt, die spielen in ihren jeweiligen Nationalmannschaften andere Formationen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, oh, ich kann mich hier aber gut dran festhalten. Ich glaube, das ist eine gewisse Eingespieltheit, die da noch fehlt.
Automatismen, ja. Gewisse Dinge, die einstudiert werden, Laufwege, alles.
Also und sicherlich, aber da kommen wir später zum Spielsystem, sicherlich hat man auch Sachen gesehen, die noch nicht funktionieren. Aber grundsätzlich würde ich erst mal sagen, soweit haben wir den Transfermarkt abgearbeitet. Ne? Ich habe am Mittwoch dieser Woche eine Podiumsdiskussion belauscht im Theater der Freundschaft, in der Theater am Parkaue, wo es um die Erweiterung oder Nicht-Erweiterung der A100 geht. Und da kam ein Mensch auf mich zu, der Hörer unserer Sendung ist und sagte, jetzt weiß ich endlich, wie du aussiehst. Das fand ich ganz schön. Das wollte ich noch an dieser Stelle erwähnen. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Woher wusste er, dass er
Ja, weil ich meine Klappe nicht halten kann, weil ich also, immer dazwischen rede. Ich bin nun mal derjenige, der nicht anders kann, als meinen Senf dazuzugeben. So, habe ich irgendwas von dem Zettel vergessen? Nö, Sendungstitel steht da noch.
Mal schauen, bis Dienstag, also jetzt haben wir Montag, 15, 21, 22, bis morgen Abend, 20 Uhr.
Müssen die Faxe eingegangen sein.
Genau.
Und,
Papier einlegen, Farbe
auffüllen. Und ganz ehrlich, Patrick, findest du das eigentlich schön, dass der erste Spieltag stattfindet und dann noch der Transferfenster offen ist? Oder?
Nee, aber die Diskussion füllen ja Fans und auch teilweise Vereine jedes Jahr, aber es gibt halt leider keine Einigung, zumindest in Europa mit den drei großen oder vier, fünf großen Ligen. Hm. Du wirst keine einheitliche Lösung finden können, also zumindest von, ne, weil ja die Skandinavier spielen ja zum Beispiel in einem ganz anderen Rhythmus als wir, die sind gefühlt schon mitten in der Saison, aber jedes Jahr geht die Diskussion wieder los, wenn du vielleicht ein, zwei Topspieler noch verlierst nach England oder sonst wohin und ja, aber da gibt es ja keine Lösung.
Malte. Genau, das Problem ist ja, wenn die Skandinavier noch einen Spieler sich holen, dann ist es ja, tut mir leid, dass ich es das so bewerten muss, aber dann ist es eher so, dass die Vereine da schon zustimmen müssen. Genau. Aber wenn du, sag mal, eine Ausstiegsklausel zum Beispiel ziehst in England, weil du das einfach kannst, weil du einfach mal, sag mal, Hull City hat jetzt noch einen Spieler von Stuttgart irgendwie verpflichtet, Wacken-Nummern.
Nee, ist auch erstmal nur ein Gerücht.
Ist ein Gerücht, okay. Aber die haben ja Geld und es ist ja dann meistens ein Kreislauf. Dann hat der Verein hat dann schon seine Augen auf den geworfen, wenn der weggeht, dann der nächste Verein dann den und
genau, am Ende. Genau, ist ja eine Kettenreaktion. Genau. Ist ja ähnlich wie bei uns, ne? Wir mussten jetzt tagelang warten, dass Ansa den Medizincheck besteht, dass das Geld auch wirklich dann kommen wird. Also das wird ja sicherlich jetzt die erste fixe Summe wird ja dann direkt überwiesen. Und da brauchst du ja schon, um jetzt wirklich einen Ersatz zu holen, um da kurz den Schwenk zurückzumachen, brauchst du ja die Zusage, dass das Geld fließt, sonst kannst du ja keinen Spieler, wenn jetzt irgendwo ein Spieler ist, der vielleicht 6, 7 Millionen kostet, da wird Union darauf angewiesen sein, dass das andere Geld natürlich auch fließt. Ne? Mhm. Und so ist es eine Kettenreaktion und wenn dann sich irgendwas hinzieht, dann, aber es wäre schön, wenn es da in Europa in den Top-Ligen, so Deutschland, Spanien, Frankreich, England natürlich, Italien, wenn es da eine Regelung geben würde, dass man sich einigt und vielleicht gleichzeitig beginnt. Mhm. Ja. Wäre super.
Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, ihr wart jetzt nur wieder beim Transferfenster nochmal, aber ja, wir waren ja eben schon mal ganz kurz bei, ob noch jemand kommen könnte für uns.
Ist er Transferfenster?
Ja, ist auch, ja, passt auch dazu. Ich finde, unsere Abwehr ist wie ein Hühnerhaufen aktuell. Ich glaube, wir haben da eine Baustelle auf einmal, die wir vorher nicht hatten oder nicht so extrem.
Sehe ich nicht so.
Na doch, die Baustelle sehe ich schon, nur weiß ich nicht, ob man jetzt nach Udukai noch einholen müsste, weil ich denke, dass es einfach eine gewisse Sache von Abstimmung ist. Gewisse Dinge müssen neu einstudiert werden. Wir haben uns jahrelang gewünscht, dass Union mal einen offensiveren Stil einspielt oder sich öffnet dafür, dass man offensiver spielen, statt diese defensive Fünferkette und immer nur lange Bälle etc. Jetzt haben wir es, einen Trainer nach Marie-Louise, die es ja schon teilweise den Ansatz hatte. Jetzt haben wir einen Trainer, der das umsetzt und jetzt möchte man der Sache halt auch Zeit geben. Die Testspiele, wie gesagt, ich gucke die nicht. Mir ist wichtig, dass sich keiner verletzt. Und der Rest muss man jetzt eben auch mal ein bisschen Geduld haben. Wir haben jetzt am Wochenende gegen eine Mannschaft gespielt, die sicherlich auch noch nicht da ist, wo sie hin möchte, aber trotzdem auch gerade offensiv mit richtig feinen Fußballern besetzt ist und dass es vielleicht kein Schaulaufen wird oder ähnliches, das sollte eigentlich auch jedem klar sein. Und wir haben jetzt 4 Spiele, dann ist glaube ich schon wieder eine große Länderspielpause. Und bis dahin sollte man vielleicht Fehler klar ansprechen, aber nicht gleich die Finte ins Korn werfen.
Das werden wir gleich machen. Als erstes war ich, das passt zwar zu der Sendung, aber kommen wir später zu, war ich schon um 12 Uhr am Tor, 14, glaube ich, ist das. Und begehrte Einlass, aber nur, weil da auch unsere Frauen spielten und ich dann am Handy geguckt habe. Und als dann um 13.25 Uhr die Tore öffneten, war ich relativ zeitig auch an der Stange. Und da lief sich schon der Schiedsrichter gespannt warm und meine Frau wies mich darauf hin, dass der eine Schiedsrichter aber komisch läuft. Will sagen,
beim Einlaufen schon?
Schon beim Einlaufen hat man gesehen, dass der humpelt. Ja. Kommen wir noch später zu. Wollte ich bloß mal feststellen, dass da ein Schiedsrichter sehr unrund lief. Das fiel, wie gesagt, mir dann natürlich auch auf und das werden auch andere Leute noch gesehen haben.
Kommen die dann in der Regel immer zweimal raus? Weil normal kommen ja die
Schiedsrichter. Die laufen schon.
Okay.
Die laufen sich da schon hoch und runter warm. Das war ja eine Stunde vom Spiel, war ja schon so voll, dass man nicht mehr rein und raus kam. Aber Mittelkreiswerbung, da stand irgendwas mit Mädchen Schmidt oder Mädchen Müller oder Mädchen Schulze, weiß ich nicht mehr. Ich habe erst gedacht, jetzt die Schnittchen mit Matt irgendwie von Eberswalder oder keine Ahnung, aber das ist eine Autobude. Und dann gab es noch die Ehrung für Freddy Renault als Spieler der Saison, ne?
Unioner des Jahres.
Unioner des Jahres, okay. Und ich fand
zum vierten Mal in Folge.
Ja, stimmt, das haben viele Torwarte vor ihm, nee, zwei Torwarte vor ihm auch geschafft irgendwie.
Jan Klinker und?
Und Potti Mattes.
Ach, okay.
Ich fand Ritter Keule wirkte ein bisschen kleiner und hatte das Visier unten gehabt. Du warst nicht im Stadion.
Ich war leider nicht im Stadion.
Du warst auch nicht unter dem Kostüm.
Ich war definitiv nicht im Kostüm. Ich saß im Tribin in Schulzendorf auf dem Hotelzimmer und habe sehnsüchtig gewartet, dass es losgeht.
Okay. Haben wir auch im Stadion.
Ja. Das gab eine Schweigeminute vor dem Spiel, weil ich auch, weiß ich nicht, ob im Fernsehen übertragen wurde.
Wurde angesagt, dass es gleich eine geben wird und warum.
Für den Femizid und die Tötung eines Mannes, der einer jungen Frau das Leben retten wollte, in Neuzittau, also in der Nähe von Gosen, ist das da. Fand ich gut. War schwierig danach zum Spiel zu kommen, weil man irgendwie, heute ist wieder in Erkner auch so weit passiert, also irgendwie finden sehr viele Femizids gerade statt. Ich weiß nicht, was mit den Männern los ist. Ich kann nur sagen, dass ich das schön fand, dass Union daran gedacht hat.
Genau. Und während der Schweigeminute prappelte die ganze Zeit, ich habe es nicht einordnen können, Mann oder Frau, aber eine Stimme die ganze Zeit erzählte und dann kam immer so die Rufe, Schnauze, halt die Klappe. Aber irgendwie der oder die, ich konnte es nicht ein, ob es eine Frau oder ein Mann ist, erzählte immer weiter.
Das sollte man unterlassen. So, dann kommen wir zum Spiel. Ich habe mir aufgeschrieben, in der zweiten Minute, Khedira wird alt. Er hat einen Fallrückzieher gemacht und hat sich danach den Rücken gehalten.
Wollen wir erstmal kurz zur Aufstellung kommen?
Warte mal. Dann machen wir erst die Aufstellung, okay.
Genau. Daher unser Unioner des Jahres, Freddy Renault, immer noch verletzt ist oder zumindest noch nicht wieder auf 100% ist und deshalb nicht einsatzfähig ist, stand Matteo Raab wieder mal im Tor. Wir hatten Juranovic.
Ganz kurz. Glaubt ihr, dass er zurückkommt als Nummer 1 nochmal?
Ich glaube schon. Ich würde mich festlegen, würde sagen, ja.
Also ich befürchte, wenn er länger ausfällt und Raab einen guten Job macht, wird sich Renault erstmal hinten anstellen müssen, glaube ich. Desto schneller er zurückkommt, sollte jetzt vor der Länderspieler zurück sein, glaube ich, würde er erstmal auf die Erfahrenen setzen. Aber ich kann mir vorstellen, sollte es...
Ist natürlich immer schlecht, wenn du einen neuen Trainer hast, ne, der dich noch nicht gesehen hat.
War nur mal so ein Gedanke, weil jetzt tatsächlich die Verletzung, diese Verletzung hat er ja eigentlich schon seit Ende letzter Saison. Mhm. Und dann, wir reden ja jetzt nichts, was er sich in der Vorbereitung zugezogen hat.
Mhm. Was hat er genau? Ich glaube, das
irgendwas mit der Wade, glaube ich. Auch irgendwas mit der Muskulatur. Und, und jetzt kommt er langsam, er trainiert. Ich weiß nicht mehr, ob er überhaupt trainiert, aber ja. War jetzt nur mal so ein Gedanke, den ich am Wochenende auch schon hatte, dass es schon wirklich echt lange geht. Und ich denke mal, jeder würde sich wünschen, und das ist jetzt auch nichts gegen Freddy, sondern einfach mal an den Fakten.
So wenn wir mal so Matteo Raab begutachten, ich finde immer, also ich habe immer Angst, wenn er hochspringt, weil er hat eine Besonderheit, wenn er den Ball fängt. Er fängt den so, ich mache das jetzt vor, das werdet ihr Hörer nicht sehen, aber er hat den Arm immer sehr weit hinten, wenn er den Ball dann hat. Und ich denke immer, er springt unter durch, aber das ist seine Art, den Ball festzuhalten, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen und jedes Mal hat die Angst.
Muss ich mal beachten.
Und ich finde auch ihn ein bisschen kleiner als Freddy Renault. Und Aber der hat ja nichts zu sagen. Also ich sag mal, Aue hat ja da Maßstäbe gesetzt mit Martin Mennel, genau. Der ist ja nur 1,40 mit Schuhen. Und trotzdem hat er ja, ewig da gespielt. Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube auch, das wird natürlich schwer für ihn, sich als Nummer 1 darzustellen. Könnte sein, dass er über den Pokal, Auslosung ist übrigens am Sonnabend um 17:45 bei den Männern, Pokalauslosung, dass er über den Pokal zum Beispiel auch wieder rinkommt. Also wissen wir ja nicht. Ja.
Wir werden sehen. Genau. War für euch irgendwas überraschend in der Startelf?
Willst du weiter vorlesen, Ralf?
Ich würde mal schnell vorlesen, dann können wir ja dazu kommen, was überraschend war. Josip Juranovic, Zeno Vandenbosch, Querfeld und Rothe für die Verteidigung, für die Viererkette.
Ich hätte Querfeld und Vandenbosch getauscht, weil ich glaube, neben Juranovic war Querfeld und neben Rothe Bosch. Aber ist okay.
Genau, dann im Mittelfeld Schäfer, Gedira, Kämlein.
Defensiv Kedira und Kämlein und offensiv wird Mittelfeld, also war ja ein 4-2-2-2.
Ja, genau.
Offensiv würde ich sagen, Elbischer, und da wollte ich eigentlich noch, dass du mal anschreibst, wie der richtig ausgesprochen wird.
Tja, Elbischer. Ich würde das, glaube, das AE ist ja, glaube ich, ein E. Elbischer. Aber wissen.
Und Sevi.
Genau, und dann Ljubicic und Emanuel Latelat im Sturm, wobei sich das Ljubicic auch wirklich gut, wirklich redlich verdient hat.
Findest du?
Ich fand schon, er hat in Braunschweig, er kam rein und er war sofort an fast allen offensiven Aktionen in Braunschweig beteiligt. Ich
finde, dass der in dem Spiel gerade wieder gezeigt hat, dass er so gar nicht ins Unionsspiel passt.
Aber wir sprechen ja jetzt davon, dass er sich verdient hat, in dieses Spiel reinzukommen. Da hat er noch nicht gespielt. Er hat in Braunschweig sich das verdient, weil er dort super gespielt hat. Er hat dort fast, wie gesagt, er war fast in jeder offensiven Aktion beteiligt.
Das stimmt.
Damit hat er sich praktisch diese Startelf verdient. Natürlich lief das Spiel vorgestern an ihm vorbei, mehr oder weniger. Aber
also, da kommen wir dann auch gleich drauf. Also das Spiel.
Was er nicht.
Also meine Überraschung, ganz kurz, das auch noch zu erzählen. Also
mach das du.
Bojo wieder auf der Bank saß. Da war ich gleich. Ja. Dachte mir auch so. Wir verlieren, oder was heißt? Ne, wir haben einen Abgang, einen unserer besten Spieler da vorne, und unseren anderen besten, der letzte Saison schon immer ständig außen vor war, sitzt jetzt wieder auf der Bank. Da habe ich mir gedacht, kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt geht es schon wieder los. Ja, Ljubicic hatte sich das verdient. Ich hätte gedacht, dass dann eher vielleicht tatsächlich Kedira auf die Bank muss, zum Beispiel. Aber, also dass Bojo halt wieder auf der Bank saß, das hatte mich schon wieder direkt geärgert, um das mal so auszudrücken.
Ja, das ist natürlich. Also wie gesagt, ich glaube, dass Marin Ljubicic vor allen Dingen eins nicht kann, Bälle festmachen. Er ist, glaube ich, ein perfekter falsche Neun. Also er geht sozusagen dahin, wo der Ball dann irgendwann schlussendlich ankommt, um ein Tor zu machen. Das kann er gut, da hat er ein Gefühl für. Aber er ist nicht der Zielspieler, den man anspielen kann, den man Bälle in den Lauf spielen kann. Und das zeigt er sich auch genau nach Kediras Fallrückzieher. Ich fand, er ging nicht mit der Energischkeit nach vorne, die gebraucht hätte, um da gleich ein Tor zu machen. Er wusste ja noch nicht von der Ecke danach. Er hat natürlich da eine Ecke rausgeholt, aber da war auf jeden Fall mehr drin, wenn man da zielstrebiger und schneller aufs Tor läuft. Ich glaube, schneller kann er auch noch laufen. Aber ich glaube, er hat irgendwie so ein bisschen, erst in dem Moment hatte ich das Gefühl, er läuft mit angezogener Handbremse und hat dann aus einer Position, wo man eigentlich nicht mehr schießen sollte, aufs Tor geschossen, und da ist ein Frankfurter noch dazwischen gegangen, deswegen gab es dann Ecke. Aber also wenn da noch Gerüchte kommen, dass er weggeht, wäre ich jetzt immer noch, also trotz des Braunschweig-Spiels, wo er uns alle überrascht hat, gebe ich ja zu, ist es für mich immer noch nicht der Spieler, den wir in der Position da vorne sehen. Er ist ein guter Ergänzungsspieler, den man auch mal gerne noch bringen kann, wenn es quirlig werden muss. Aber wenn du schon, sag mal, wie Patrick schon richtig gesagt hat, ohne Namen.
Bojo.
Nee, nicht
Bojo. Ohne Ansa,
genau, den wollte ich eigentlich sagen. Ohne Elias Ansa spielst, dann brauchst du da vorne jemanden, der sozusagen mit Emanuel Latelat harmoniert. Und das wäre wahrscheinlich eher Bojo gewesen, sehe ich auch so.
Ja, ich weiß nicht, ob, also Bojo traue ich auch zu, da vorne zu spielen, wenn er dann halt hauptsächlich über die Außen kommt. Aber ich fand jetzt Ljubicic auch okay. Also ich würde ihn jetzt nicht zwingend abgeben. Also zumindest bis zum Winter nicht. Ich würde ihm jetzt schon die Chance geben, dass er sich unter dem neuen Trainer zeigen kann. Gerade weil er ein bisschen was mitbringt, was Ilic und Emanuel Latelat, zumindest letzterer wahrscheinlich eher nicht, weil ich ihn auch eher so als klassischen Mittelstürmer sehe, der aber ein bisschen mehr Tempo hat. Dass die halt so alle verschiedene Eigenschaften haben, die bei ihnen mal bei dem einen ein bisschen besser, bei dem anderen ein bisschen schlechter, da er vielleicht auch hier und da sich ergänzen. Vielleicht ist er nicht der Stürmer, der auf Dauer von Beginn an spielen wird. Aber das wird sich zeigen. Also das war jetzt ein Spiel. Wir haben jetzt im Spiel, ne, wenn wir gleich weiter drüber reden, wir haben ein bisschen was Gutes gesehen. Wir haben wahrscheinlich auch zwei, drei Dinge, Punkte gesehen, die richtig schlecht waren. Und dann haben wir aber auch eben in der zweiten Halbzeit Dinge gesehen, die auf jeden Fall auch Mut machen. Also deswegen, ich würde jetzt nicht alles an einem Spiel festmachen.
Nee, sowieso nicht.
Dinge, also es ist ja ein Unterschied zwischen jetzt Dinge anzusprechen oder eben zu tun, als ob sie jetzt in Stein gemeißelt sind. Sag mal, wie jetzt du ja meintest, die Japan ist ein Hühnerhaufen, so sinngemäß. Man muss der Sache dann auch ein bisschen Zeit geben und das betrifft dann natürlich auch einzelne Spieler.
Ich meine, der Vorteil ist ja, wenn ein neuer Trainer kommt, der hat einen anderen Blick auf das, was wir vielleicht schon aus Blindheit nicht mehr sehen, weil wir einfach durch die rot-weiße Brille gucken, kommt ein neuer. Und der sieht was in Spielern, was wir eben nicht mehr sehen. Und das könnte sein, bei Ljubicic so ein Fall sein. Ich meine, der passt wunderbar in so ein schnelles Spielsystem. Er ist schnell, wendig.
Und wir wissen vielleicht auch nicht, was der Trainer ihnen für Aufgaben mit dem Platz gibt. Also wir erwarten vielleicht das, aber der Trainer sagt vielleicht, macht das mal eher so. Und auch jetzt die Szene, die du da meintest, ich glaube, das war ja die dritte Minute oder so. Das würde ich halt alles noch nicht so hochhängen. Also das ist so...
Nee, ja. Aber da ist er euch danach noch aufgefallen?
Nee, aber da kommen wir ja gleich zu, was nach dem 1-0 passiert ist. Also nichts.
Okay, machen wir erstmal die Ecke. Die ist hervorragend ausgetreten worden von Josip Juranovic. Und
genau, wenn Capitano nicht auf dem Feld ist, schießt Juranovic.
Genau.
Ich habe schon in der Luft gesagt, dass die richtig fand, gut kommt.
Ich fand, ja, aber Malus, weiß ich nicht, war auch sehr unaufmerksam.
Ja, die haben sich gegenseitig gedeckt.
Ja, irgendwie schon, also das Gefühl hatte ich auch. Und Emanuel Latelat ist 1,76, also ist jetzt auch nicht der alles Überragende und kann da ganz, ganz frei zum Kopf und kann sich die Ecke aussuchen. Also da war, kommen wir auch vielleicht noch ausführlicher
vor zu. Vor allen Dingen lehrbuchhaft. Also
Artubolu ohne Chance.
Ja, lehrbuchhaft in die Höhe gegangen, den Kopf wirklich willig. Wollen in diese Ecke, also er wollte das so machen und dann mit einer Wucht dahinter.
Also die Ecke, wie gesagt, ich habe schon zu Steffi gesagt, als der Ball in der Luft war, der Ball kommt super, der kommt richtig gut und dann 1-2 Sekunden später war es dann auch soweit.
War auch sofort und nass.
Wie gesagt, die Frankfurter haben sich da gegenseitig gedeckt, am Trikot gezogen und Emanuel Latelat konnte da schön hochsteigen mit seiner 1,76. Und also, dann sich das Eck eigentlich aussuchen. Ne?
Ich hatte eigentlich jetzt damit gerechnet, dass es keine Bierduschen mehr gibt bei 6 Euro pro Bier, aber natürlich sofort.
Ja, ja das Spiel war noch keine 4 Minuten alt und ich musste die Brille putzen.
Genau. Und ich hatte, obwohl ich gar keinen Alkohol getrunken habe, plötzlich Biergeschmack im Mund.
Ja.
Ja.
Ich.
Sechste Minute, dann ein Usun-Freistoß. Also da hat man dann die Wut gesehen der Frankfurter. Irgendwie, die haben dann ziemlich sehr, sehr steil, sehr direkt, sehr steil klatsch gespielt. Ne?
Schön um die Breite gezogen, das Spiel.
Und über Malus ist so Inu Talib und da hat er schon angedeutet, was er vorhat mit diesem Spiel. Ja, 10. Minute Ecke Usun, wieder über Malus, der verlängert hat. Da hat Josip Juranovic überhaupt nicht aufgepasst. Der hat Malus konnte da einfach köpfen Ja, das wurde von allen wurde irgendwie anders bewertet, dass da Van den Bosch nicht aufgepasst hat.
Nein, es war so eine Fehlerkette, ja, weil er hat den Ball nur so, er hat sich mehr mit dem Gegenspieler, dann kam er an den Ball nicht ran.
Mhm. Weil sich also, gegenseitig festgehalten
hat. Genau, und dadurch kam er mit dem Fuß nicht an den Ball ran, mhm. nur so weggespitzelt, aber auch einen Meter oder so.
Aber wie gesagt, für mich klassisch, du musst sozusagen den, der den Ball verlängert, auch decken. Mhm. Du musst ihn auch daran hindern. Da kommen wir auch beim 3-1 nochmal zu, die Fehlerkette. Ja, und dann kann der Enno Taleb, wie heißt der, Juli, war?
Yunus.
Abdu Taleb. Der schießt dann einfach ein, da war auch nicht viel zu halten. Der stand in einer guten Position zum Tor und konnte mit voller Wucht einschießen und dann gab es für uns Anstoß.
Ja, der ja eigentlich eine sichere Kiste sein sollte.
War ja eine sichere Kiste.
War ja eine sichere Kiste für die Frankfurter, ja.
Ja, das war so eine Sache, weiß ich nicht, haben die das geahnt? Macht man das so? Oder
na, als Stürmer gehst du ja grundsätzlich drauf, weil du lässt den Gegner ja nicht aufbauen. Also als Stürmer läufst du ja immer an. Ich kann mich an Sebastian Polter erinnern, der das ja immer wieder gemacht hat. Und irgendwann gegen St. Pauli in der 93. hat es dann funktioniert. Da hat der Torwart den Ball dann verstolpert.
Ja.
Und er schiebt ihn ein in der 93. Minute oder damals vor unzähligen Jahren.
Genau. Und ich sag mal so, die Frankfurter haben das von Anfang an gemacht. Die sind wirklich immer auf Matteo Raab zugelaufen, wenn der Abstoß hatte.
Ja, aber das machen alle. Das ist ja
gehört. Naja, aber sie haben schon sehr exzessiv gemacht. Die standen direkt an der Strafraumkante und sind sofort angelaufen, weil Union ja immer wieder flach versucht hat, hinten rauszuspielen und damit natürlich mal Matteo Raab manchmal auch in Bedrängnis gebracht haben.
Ja.
Und ich dachte schon nach den ersten Minuten, wir sind keine, gut, die Brasilianer sind jetzt kein Maßstab mehr, aber haut doch das Ding jetzt einfach mal nach vorne und versucht nicht, euch hinten raus zu kombinieren, was nicht funktioniert hat. Die Bälle sind immer beim Gegner gelandet oder halt im Aus.
Mhm. War Leo Querfeld unvorbereitet bei dem Anstoß von Ljubicic?
Nein, zu ihm? Nee, unkonzentriert.
Technischer Fehler, also unkonzentriert.
Mhm. Ja. Oder er hat, also es ist immer einfach zu sagen, so klugscheißerig, ne, von außen. Vielleicht war er schon einen Schritt weiter, hat schon geguckt, wo er den Ball hinspielen kann. Dadurch hat er, der Ball springt ja weg am Fuß, ne? Er konzentriert sich ja gar nicht so richtig auf die Annahme. Er war vielleicht gedanklich einfach schon vorne zu gucken, wo kommt jetzt der lange Pass dann, ne? Wie es halt so klassisch ist beim Anstoß. Und und dann direkt 1-2. Und das
wenn man
war so,
sich überlegt, dass das 1-1 ja noch vom VAR geklärt wurde und das 51 Sekunden später schon 2-1 steht für Frankfurt,
ja.
Ist das schon relativ schwierig, muss ich sagen.
Genau.
Ja, haben wir das Tor abgehakt oder wollen wir noch was dazu erzählen?
Nee, also für mich war es dann in dem Moment wie ein Stecker gezogen. In dem Moment bis zur Halbzeit können wir eigentlich froh sein, dass wir hier nur mit 1-2 in die Halbzeit gegangen sind, weil danach ging gar nichts mehr. Also das war dann wie so total, als ob sie alle auf Wasser laufen so.
Der doppelte Torschütze hat dann übrigens noch eine Geld provozierende bekommen. Geste gegenüber den Fans gemacht.
Direkt bei uns unten an der Ecke.
Ja, hat so gesagt, na kommt doch. Und weil natürlich auch Bierbecher geflogen sind, zwei Stück. Und ja, Bastian Dankert heißt er, hat dann einen relativ großen Prozess gemacht, hat ihm Gelb gezeigt dafür. Und damit wussten wir, das haben sie auch schon beim Textilvergehen gestern erzählt, damit wussten wir, der Schiedsrichter passt auch so weit auf und unterbindet.
Auch zwei Minuten später auch, wo der Frankfurter den Ball so weggespitzt hat.
Wollte gerade zu kommen. Denn 13. Minute mal los, wegen Ball wegschlagen, auch gelb. Frankfurt hat dann noch nicht einmal gefault und schon zwei gelbe Karten.
Übrigens, wir haben bei dem 2-1 noch gar nicht erwähnt, dass Raab da ja eigentlich super pariert hat. Und Van den Bosch versucht den Ball ja noch aus dem Tor zu hauen. Ich habe erst noch geklatscht, dachte prima. Dann sagte aber neben mir einer, nee, der war drin. Ich dachte, er hat einen.
Ja, das hat Dankert auch sehr gut angezeigt. Das hat er wirklich halt sofort auf seine Uhr gezeigt, hat er gesagt, hier war drinnen, Tor. Also, Bastian Dankert macht manchmal so einen arroganten, wenn er auf dem Platz läuft.
Der ist auch so groß, deswegen.
Ja, aber
den mal in München
gesehen.
Aber
der war gestern der war Samstag wirklich unbestritten ein sehr guter Schiedsrichter.
Aus unserer Sicht können wir das jetzt so sagen, ja, dafür, dass wir noch mit 11 Mann in die Halbzeit gehen. Also ich habe den mal in München gesehen, im Stadion an der Schleißheimer Straße. Hm. Ist ja die Fußballkneipe da. Da habe ich den gesehen, der ist recht groß, glaube ich, jetzt 1,96 oder 1,93 oder so.
Jetzt bin ich gerne mal böse, Patrick, für dich sind aber alle groß.
Ja, das ist korrekt. aber er ist halt auch für alle Menschen groß, anderen Menschen
ja,
groß.
Ja, das stimmt.
Und genau, also wir hatten dann auch ein bisschen Glück, dass sich die Szene da, also er hat ja, Michel Ebischer, hat ja dann auch eine gelbe gekriegt wegen taktischen Foul. War okay natürlich auch.
Nee, ich fand, die gelbe Karte war, glaube ich, weil ihm der Kusugi in den Ellbogen gelaufen ist. War
ja, taktisch? Nee, aber dann, er hat ihn auch gezogen, deswegen dachte ich aber, ja, der Ellenbogen war auch mit im Einsatz, also die gelbe war schon okay.
Ich habe mir überschrieben, ist ein Witz, aber wenn du sagst, das war eher taktisch.
Nee, Natur. Auch selbst mit dem Ellenbogen, der hat da nichts zu suchen im Gesicht.
Er hat so da stand und hat aber eigentlich nicht ausgeholt, also er hat keine Bewegung gemacht.
Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, warum gibt er da gelb, sagen wir es einfach so. Also ich fand das okay. Ich hatte mich nur kurz gewundert, weil Adi Hütte halt so geguckt hatte, nach dem Motto, wie nur gelb, so, das fand ich dann ein bisschen komisch. Hatten die Fernsehkameras eingefangen. Aber dann gab es ja kurz vor der Halbzeit eine Szene, da rennt er den Ball hinterher, Artubolo ist eigentlich den Schritt eher dran und er zieht aber halt voll durch und streift Artubolo auch am Kopf. Also der hat richtig
auch. Da sind wir noch nicht.
Aber wir haben es ja gerade besprochen.
Also ja, aber das war für mich wirklich ein Thema. Also das habe ich mir aufgeschrieben.
Da hatten wir richtig Glück.
Aber das ist kurz vor Ende der Halbzeit gewesen. Da muss ich sagen, haben wir ja alle schon gesehen. Er zieht richtig durch.
Genau.
Ja, und trifft Artubolo eigentlich, der Gott sei Dank daraus kein Drama macht. Wenn er sich so richtig gerenkt hätte, wäre das logischerweise gelb-rot gewesen. Und wenn wir so weit vorgreifen, ich hätte auch gedacht, dass Michel Ebischer nicht mehr die zweite Halbzeit sieht.
Also, ja, das hatten wir, glaube ich, ähnlich hatte ich auch so bei Slack. Ich habe ja nebenbei bei Slack immer geschrieben, wenn ich
Fernsehen gucke. Ich lesen.
Hatte ich eigentlich auch gehofft, dass er, weil er nicht keinen guten Tag hatte, aber das galt meiner Meinung nach auch für Khedira. Mhm. Aber wir kamen, muss man halt dann sagen, leider unverändert. Meistens wäre so eine Halbzeit auch eine gute Chance, dann nochmal Veränderungen vorzunehmen. Hier und da Spieler, die halt unglücklich agierten und das waren mit dem 2:1 die halbe Stunde oder 35 Minuten oder man muss ja fast schon sagen, durch die Schiri-Verletzung.
Warte mal, da kommen wir auch noch zu.
Na, wir sind jetzt noch in der ersten Halbzeit,
oder? Wir sind noch in der ersten Halbzeit, ja. Wir sind aber erstmal noch in der 27. Minute hat nämlich Rote halb hoch ins Zentrum gegeben und an Freund und Feind vorbei. Auch da war Marin Ljubicic etwas zu langsam unterwegs in meinen Augen. Aber ich habe, wie gesagt, Stadionperspektive, das ist immer schwierig. Die dann auch Iris hat mal gesagt, sie geht zur Union nicht um objektiv zu sein, sondern für Union zu sein. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, meine Perspektive da einzuschätzen. Ich habe es mir aber auch nochmal im Fernsehen angeguckt und muss da sagen, ich fand ihn da auch zu langsam.
Grundsätzlich kann man jetzt aber auch schon mal feststellen, wir können ja mal das Problem beim Namen nennen, was ich dann auch zu dir nach dem Spiel schon gesagt habe, dass Rote für mich in dem Fall, in dem Spiel, Totalausfall war.
Und genau das habe ich mitgenommen und habe mir dann nochmal Rote angeguckt und muss sagen, ist die ärmste Sau. Also der hat ein Top-Spiel gemacht im Fernsehen. Der hat wirklich gemacht, was er wollte. Aber jetzt kommen wir mal richtig zu der taktischen Aufstellung. Union überlädt die Juranovic-Seite. Komplett. Mhm. Ja, da werden alle Spieler doppelt von Frankfurt. Da wird Juranovic unterstützt. Schäfer zieht sich weiter in die Mitte rein. Und Rote steht da und Frankfurt spielt einen Ball rüber und Rote hat zwei Mann gegen sich. Und der kann damit nicht gut aussehen. Aber wie viel er trotzdem da draußen noch offensiv gemacht hat, ist schon Wahnsinn. Und das, was er abräumen konnte, hat er auch abgeräumt. Also er hat eigentlich fast fehlerfrei gespielt. Hat er mal ins Ausgeschossen, grundlos. Da ist ihm der Ball sozusagen vom Spanier rutscht ein bisschen. Aber ansonsten habe ich nicht viele Fehler gesehen. Für mich war Rote ist so typischer Stadion-TV-Kandidat. Ich habe dir zugestimmt in der Halbzeitpause. Rote, wie schlecht ist der denn? Der muss runter. Mhm. Ja, aber nur, weil man natürlich gesehen hat, dass Frankfurt ganz viel über die Seite gemacht hat. Und im Fernsehen habe ich gesagt, der muss ja immer spielen. Also der wurde so oft von Cefi alleine gelassen, muss man einfach mal so sagen, dass man auf der Seite auf jeden Fall noch jemanden braucht. Und später hat der, nicht Derek Köhn, aber als Köhn dann drin kam, hat er sozusagen auf der Juranovic-Seite zwar gespielt, aber dadurch konnten alle ein bisschen weiter rüberrücken und haben Rote dann auch besser unterstützt und dann lief das Spiel noch viel besser, aber das ist schon zweite Halbzeit. Wir haben wir sind jetzt eigentlich bei der 28. Minute, wo
es auf einmal eine Trinkpause gab.
Wo Christian Dankert, Christian, der hat ja heute ganz viele Vornamen, Bastian Dankert, zeigte, wir sollen mal alle zum Trinken gehen.
Ja.
Und er zeigte auch auf den Fuß. Und so richtig wusste keiner so richtig, was los ist, außer dass wir alle dachten, das wird jetzt die Trinkpause. Und bei 22 Grad, tut uns leid, sollte man ja 45 Minuten auch schaffen. Und anstatt irgendwas zu erzählen, hat er mein Headset, musste dann erst irgendwann 3 Minuten später Christian Arbeit fragen, was ist denn los? Im Fernsehen hat man es dann auch relativ schnell gesehen, weil der...
Ja, da haben sie es direkt gesagt, aber
der Schiedsrichter,
dass Christian Arbeit nicht mitgekriegt hat, dass der Schiri-Assistent da verletzt ist.
Der ist sofort in die Kabine gegangen, der war einfach ja nicht da.
Ja.
Ja, Christian, also... wahrscheinlich wird Christian Arbeit aber auch gedacht haben, naja, wird der Schiedsrichter, wird ja was durchsagen und dann wird er wahrscheinlich nur gesagt haben, soll ich lieber durchsagen oder du? Weil irgendwann hat man ja...
Wird aber nie gemacht, also bloß weil da die Leute sich wieder nicht gleich wieder so, weiß ich nicht.
Ich zählte auch zu den Leuten.
Ja, aber diese gleich wieder pfeifen und so, das weiß ich nicht.
Du hast nichts gesehen, du hast keine Behandlung gesehen, du hast nicht gewusst, was los ist. Und du hättest natürlich aufs Handy gucken können, aber das hatte ich in der Hosentasche. Also ich konnte einfach ja nicht rauskriegen, was eigentlich los ist. Ich habe nur gedacht, ey, gibst du jetzt machen die 4 Minuten
Trinkpause. Gibt ja eine Anzeigetafel, darüber hätte man vielleicht was anzeigen können, aber ich glaube, der Schiri hat in dem Moment andere Sorgen als irgendwelche, also die ganzen Zuschauer auf den Rängen irgendwie zu informieren oder so. Ich denke, das war ihm wichtiger, was ist jetzt mit ihm? Wie geht es jetzt weiter? Ist der Linienrichter etc. alle einsatzbereit?
Also jedenfalls hat das Ganze 4 Minuten 40 gedauert. Und ja.
Also ich fand's, man hätte viel früher kommunizieren müssen.
Ja.
Denn wir fingen ja dann schon an mit den typischen Songs. Fußball, Fußball und ihr macht unseren Sport kaputt. Kam ja auch.
Ja, weil du ja im Stadion gar nicht wusstest,
genau, was los ist. Genau, weil das für mich sah das so weit weg aus, ab zur Trinkpause. Er macht dir auch das Zeichen.
Er hat auch so richtig so gezeigt. Also, ja. jetzt habe ich die Geste jemand, ohne dass ihr das sehen konntet. Er hat gezeigt, als ob er was trinken möchte. Und hat ja auch unvermittelt abgepfiffen, ja. Also ohne dass was passiert. Also war ja keine Spielunterbrechung, sondern er hat das Spiel unterbrochen. Und jetzt komme ich dazu, wenn ich als Schiedsrichter, als Linienrichter mich schon vor dem Spiel anfange zu humpeln, kann man da nicht vor dem Spiel schon sagen, Leute, ich glaube, das wird heute nicht. Wir machen das mal so, ich mache den vierten Offiziellen und der vierte macht den Linienrichter. Die werden ja wohl alle
können. Es wird ja dann gegangen. Also er hat ja dann über eine halbe Stunde durchgehalten, also schien ja alles okay. Er hat ja in der Zeit ein paar
Sprints. Wirklich deutlich humpelt.
Ja, aber es schien ja dann zu gehen, weil er ist ja vorher auch, also dann 30 Minuten lang an der Seitenlinie entlang. Also schien ja erstmal, bis der Muskel wahrscheinlich dann irgendwann komplett zugemacht. Aber zwischen dem, was du berichtet hast und der Verletzung dann...
Waren 28 Minuten.
Genau, und bis dahin, da rennen die auch hin und her. Und da waren ja anscheinend alle in Ordnung. Bis der Muskel dann vielleicht wieder zugemacht hat.
Gut, dann lassen wir das so offen. Dann ging es jedenfalls irgendwann weiter. Und apropos Anzeigetafel, du hast es jetzt vielleicht nicht gesehen, keine Ahnung. Aber wie findest du die neue Grafik?
Ich fand es ein bisschen...
Ich erkenne nichts mehr
ja, drauf. Ja, ich fand es ein bisschen unübersichtlich. So.
Also du erkennst, auf rotem Grund mit weißen Zahlen zu agieren, ist schon schwierig. Mit schwarzen Zahlen fast unmöglich zu lesen. Mhm. Und zeigt doch wenigstens, hallo Union, zeigt doch wenigstens die Nachspielzeit, wenn sie dann wenn sie dann angezeigt wird, ein bisschen größer, also ein Schriftgrad, eine Schrifttype größer. Es war wirklich nur zu raten, dass da 8 Minuten plus stand. Ja gut, man hätte im Stadion sehen können, die Durchsage kam ja auch. Aber es ist wirklich ganz schwer zu erkennen auf der Anzeigetafel, was da steht und ob, wenn die Grafik so typisch Union ist, aber weiß ich nicht. Kann man besser machen.
Nee, gebe ich dir recht. Also ich fand's auch von den ganzen Symbolen und was da alles drauf ist, ich fand es sehr unübersichtlich. Und die wichtigste Information, du sagst es, ist halt auch beispielsweise die Nachtbildzeit. Wenn die so winzig ist, ja, dann brauchen wir es auf der Anzeigentafel eigentlich gar nicht, weil dann kann man den Platz vielleicht anderweitig verwenden. Aber ansonsten, ich finde diese neue Farbgestaltung, dieses Rot, was in Schwarz übergeht, ich finde das gut. Ist vielleicht von der Anzeigentafel vielleicht ungünstig, weil du diesen Farbverlauf musst ja irgendwie durch eine Schrift auffangen.
Ja, wahrscheinlich müssten sie sich mal auch auf die Beiseite stellen und sich dann mal die Grafik angucken und dann mal sagen, ob es noch gut ist. Aber gut, auf der Wuhle-Seite erkennst du die Anzeigetafel gar nicht. Insofern, was meckern wir?
Ja.
In der 40. Minute springt nach Einwurf von Juranovic der Ball an der Frankfurter Hand, aber das war allen zu wenig auch Dankert und ich hätte dafür auch keinen Elfmeter sehen wollen.
Aber es wurde gecheckt.
Es wurde gecheckt, genau.
Ja.
Genauso wie in der 41. Minute Querfels Arm gecheckt wurde, der angelegt war und wo die Frankfurter dann ihrerseits einen Elfmeter gefordert haben, also auch da war unentschieden. Und zwischendurch gab es noch einen Kopfball-Zusammenstoß zwischen Ibisha und Kosugi, der heftig aussah. Kosugi war am Ball, da hätte auch Ibisha gelb sehen können. Und dann kommt es noch zu der Szene mit Atubolu.
Ja, da auf jeden Fall. Also bei der anderen Szene, das war für mich eher ein Zusammenprall. Also da hätte ich nicht verstanden, wenn er ihn da gelb zeigt, seine zweite in dem Fall auch noch.
Und kurz vorher hat Leo Querfeld nochmal versucht, sich gegen Burkhardt durchzusetzen und aufs Tor zu schießen, aber der Ball flog, war auch ein scheiß Winkel, aber flog im Prinzip im Seiten aus. Das war die erste Halbzeit, was ich so gesehen habe.
Ja, dolle war es nicht.
Na, die Nachspielzeit war ja dann 8 Minuten, da gab es schon noch ein bisschen mal was, aber ja, da war ja diese Aktion mit Ebischer, hat es ja in der 7. Spielminute, glaube ich, der Nachspielzeit. Ansonsten hatte, ja, Querfeld nochmal so eine Halbchance. Wo er allerdings.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt.
Ach, das war das, okay.
Also, den hat er, also, man hat Leo angemerkt, dass er seinen Fehler wieder gut machen wollte. Er hat viel offensiv dazu beigetragen, Frankfurt zu bespielen. Und, ja.
Denn. Ja, dolle war es nicht. Also, die 2:1, wie gesagt, hatte der Mannschaft komplett den Stecker gezogen. Ja. Also ich fand die erste Halbzeit, also diese halbe Stunde oder 35 Minuten waren es ja dann nach dem 2:1, fand ich richtig schlimm. Also für mich, so um das mal runterzubrechen, hat dann auf einmal, der Kopf war total weg bei allen so. Also da ging überhaupt nichts mehr. Nur noch lange Bälle, vorne gefühlt so gestocher, weil keiner so richtig wusste, was ich jetzt mit dem Ball machen soll. Selbst die genannten Szenen, die du jetzt beschrieben hattest, waren ja eher so ein bisschen Zufallsprodukte. Also da für mich war komplett kopflos nach dem 2:1. Also als ob da einer einen Stecker gezogen hat.
Na, ich fand schon nach dem 1:0 war irgendwie so ein bisschen, Union wusste eigentlich nach dem 1:0 gar nicht, wie es weitergeht im Spiel und hat Frankfurt komplett die Initiative überlassen. Und das wurde mit jedem Tor von Frankfurt schlechter.
Ja, also es mag Toren. Dann vielleicht auch tatsächlich direkt dann so ein Plan gewesen sein, wenn man selber einzeln in Führung geht, dass man dann erstmal weiter versucht, hinten gut zu stehen und dann, weil man wusste, dass Frankfurt natürlich auch gut Fußball spielen kann. Von daher wäre es ja blöd, mit einer 1-0-Führung weiterhin extrem offensiv zu agieren und Frankfurt dann eigentlich die Räume zu geben, die Frankfurt ja dann unendlich hatte. Also es war ja Wahnsinn, wie die den Ball laufen lassen konnten. Und diese Räume, diese zwischen den Reihen, diese Spieler, die waren ja meilenweit weg. Spielen sie nach außen, Rothe war nicht da, Juranovic war nicht da. Also ihr habt es ja auch vorhin schon gesagt, also ich stimme euch da grundsätzlich beide nicht zu. Weder war er ein Totalausfall, noch war er ein Topspiel gemacht. Aber Rothe, man musste, wenn man möchte, dass die beiden Außenverteidiger so offensiv agieren, muss man das über zentrale Spieler lösen, die sich dann fallen lassen. Ne? Also das war, aber das passt dann auch wieder zu dem, was man am Anfang, das muss ich einspielen, dann der Sache muss man Zeit geben, man musste benennen und ich bin mir sicher, dass der Trainer und die Mannschaft das auch wissen und sehen und da die Abstimmung dann hoffentlich besser wird, weil es würde schon was fehlen, wenn weder Rothe noch Juranovic sich offensiv nicht einschalten, weil sie eben richtig gut sind. Also die haben ein gutes Spiel gemacht, wie gesagt, ich fand es gut und dass dann hinten diese Reihen zwischen den Reihen und die Spieler selbst so offen waren, es ist ja nicht die Schuld eines Einzelnen oder in dem Fall nur der beiden Außenverteidigern, das ist ja mannschaftliches Verteidigen, da gehören ja dann mehr dazu. Ich hatte, wie gesagt, dann gehofft, dass zur Halbzeit die Wechsel so ein bisschen kommen, die ja dann aber erst in der 61. kamen. Aber da wurde dann anscheinend wieder ein Schalter umgelegt. Also.
Bis dahin habe ich noch eine kuriose Szene gehabt. Da will Josep einwerfen und der Linienrichter beharrt aber darauf, dass er auf diesem Punkt steht, wo der Ball auch ausgegangen ist und da bleibt er auch stehen und Josep sagt ihm, ich will da aber einwerfen und er, nö, bleib jetzt hier stehen. Und der Schiedsrichter, danke, zeigt aber auch, nee, du musst nicht weiter vor, geh mal zurück.
Das war habe ich auch gesehen bei Instagram.
Das war irgendwie kurios und ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist, zu fluchen, wenn du sag mal, der deutschen Sprache so nicht mächtig bist, ohne dass das falsch formuliert. Also kann gefährlich werden, würde ich damit sagen. Ja? Der Schiedsrichter versteht dann vielleicht was Falsches und gibt dir dann eine Karte. Ja, dann gab es eine Ecke und da hat dann Leo Körfeld nicht so richtig viel Druck auf den Ball bekommen, auf den Kopfball. Mhm. In der 55. auch. In der 57. Sag einfach weiter, Ralf, wenn du was erzählen willst. Ja, 57. Shaibi, Direktschuss, knapp am Tor vorbei. Da hätte, glaube ich, Matteo Raab auch Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Ja, hatten wir auch ein bisschen Glück. Und dann kommt es zu den Wechseln, die kannst du mal sagen.
Genau, in der 60. wird Schäfer ausgewechselt für Wu Jong-Jong und Lehmann Bocu kommt für Michel Ebischer ins Spiel. Der, ich glaube, das war eine Heruntername.
Und Skake für Latelat, also war genau, dreimal Wechsel.
Genau, und ich vermute, dass Ebischer im Prinzip, naja, um ihn nicht vor Gelb-Rot.
Aber ich glaube, wir sollten das wie bei Union machen, zukünftig, wenn so ein Dreifachwechsel stattfindet, nicht der für den, sondern die drei sind runtergegangen, die drei sind draufgegangen, weil man hat ja nicht gesehen, so richtig, wer für wen runterging. Es wird zwar angezeigt, so mit den Tafeln, aber eigentlich war das weder positionsgetreu noch irgendwie, deswegen wollte ich eigentlich mal so gucken, wie du das gesehen hattest.
Ja, aber es war ja eigentlich sichtbar, dass Skarke für Latelat kommt.
Ja, das war schon richtig, aber die sind ja alle drei, haben ja ein anderes Spielsystem plötzlich gespielt. Also mit Bocu, mit Wu Jong und mit Skarke, dem ich immer noch übel nehme, dass er jetzt die Frisur von Sefi hat, weil ich erkenne ihn einfach nicht. Auf dem Platz. Ich denke immer, es ist ein neuer Spieler. Wer ist das? Aber ja, die 21, das müsste doch eigentlich Tim Skarke sein.
Wie findet er die neue Frisur von Jong Wong?
Ja, der hat es angepasst. Haben alle blond. Irgendwie muss er auch blond sein. Ja, geht, aber daran habe ich mich gewöhnt. Also kenne ich ihn vom Laufstil her.
Das stimmt.
Und ich fand, dass das ein bisschen Chaos plötzlich war, also in unserem Vorwärtsspiel, weil Frankfurt ja nicht geschmeckt hat, also da war plötzlich Zug zum Tor, die haben auch nicht auf ihren Positionen mehr beharrt, sondern sind irgendwie, ja, also Bocu zum Beispiel hat sich sofort gegen Koch durchgesetzt und da hat dann da war dann Gott sei Dank Atopolo, oder Gott sei Dank, nee, falsch. Da hat leider Atopolo die richtige Position, er hat dann den Ball weggefangen. Denn Skarke aus der Drehung auch so schön geschossen war.
War ein wunderbarer Ball. Es war die ereignisreichsten Minuten des ganzen Spiels irgendwie.
Und da hat Frankfurt wirklich Glück gehabt, dass der Berater von, wie heißt der eigentlich mit Vornamen, Patrick Atubulu?
Jonas?
Nee.
No. Noah, genau, stimmt, jetzt wo du es sagst. Der sollte ja eigentlich ganz woanders hingehen und ist dann sozusagen nur in Frankfurt gelandet. Und von denen auch ausgeliehen, weil Freiburg noch den Vertrag nochmal verlängert hat. Eigentlich haben sie sich ja schon von ihm verabschiedet, mehr oder weniger in Freiburg, wa? Aber der war wahrscheinlich der beste Mann auf dem Platz. Dann hat Pfannenbosch eine Flanke in die Mitte gegeben. Burches zweiter Versuch. Achso, das ist das Gegentor.
Ja, auch wieder so ein Stocher, dann, wie beim zweiten, genau. Beim ersten Gegentor, mhm. Genau.
Achso, das war, genau, da wollte ich, da, deswegen habe ich mit aufgeschrieben. JJ, also Josip Juranovic, muss die Flanke von Baum ganz klar verhindern. Ja. Nee, nicht von Baum.
Doch.
War das Baum?
Ja, hier ist Baum, ja.
Ja. Und Pfannenbosch köpft die Flanke genau in die Mitte. Ja, wo also das hat meine Frau auch schon im Stadion gesagt, warum schießen die denn nicht mal in Seiten aus? Ja? Warum muss denn der Ball immer zentral geklärt werden? Das ist so eine Sache, die unbedingt nur eingespielt werden muss. Genauso wie die Abschläge. Die fand ich sehr gewöhnungsbedürftig und immer wieder für uns gefährdend.
Mhm.
Ja, und dann hat versucht Livan Bucu noch irgendwie die Situation zu retten, aber auch nicht gut. Und dann kann der Innotalip zum dritten Mal
einsetzen. Ja, schöner Dropkick, leider.
Ja, hat er gut gemacht, muss man leider auch so sagen. Auch wenn er typischer Frankfurter Spieler ist, von seinem ganzen Verhalten, von seinem arroganten Auftreten und von dieser, man sagt heutzutage, Assi-Art, ja, die Frankfurter werden ihre Freude dran haben.
Mhm.
Hast du denn schon die Folge von Basti Rett angehört dazu? Der hat doch bestimmt wieder dazu ein Video aufgenommen.
Der hat nach dem Spiel auf jeden Fall, war er im auf der Haupttribüne, auf dem Balkon und wollte einen Tisch runterschmeißen, weil er so wütend war über das Endergebnis und da kommen wir ja noch zu. Hm. Ja.
Ja.
Ja, und dann eigentlich hattest du ja richtig gesagt, Ralf, dass wir ereignisreiche 4-5 Minuten hatten und dann steht es 1-3 und ich glaube nicht, dass viele in diesem Stadion noch geglaubt haben, dass an dem Tag noch irgendwas geht und ich glaube, vom Fernseher ging es euch genauso, Patrick.
Hm?
Werden nicht mehr viele geglaubt haben, dass Union nochmal zurückkommt nach dem 1-3?
Nee, also wie gesagt, nach der Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, spätestens mit den Wechseln dann jetzt kommt nochmal neuer Schwung, wie du schon gesagt hast. Ne? Es war dann so ein bisschen, die Idee des Spiels wurde dann ein bisschen verändert. Aber 3-1 ist natürlich noch eine Hypothek. Er hast du ja dann natürlich auch gleich die Angst, dass du vielleicht jetzt noch einen Konter rennst, wenn du jetzt nur noch blind nach vorne rennst, dass die dann eher einen Konter und dann zack 4-1. War dann Gott sei Dank nicht so, weil Frankfurt dann so ein bisschen dachte, okay, jetzt machen wir hier mal Piano, jetzt machen wir mal ruhig. Und das hat Union dann so zurück ins Spiel geholt. Und dann gab es ja dann auch, glaube ich, in der 79. oder so.
Nee, erstmal in der 70. Da wird Rote an einer Ecke gefoult. Am Strafraum-Eck, wo ich eigentlich gehofft habe, dass es Elfmeter gibt. Aber das war wohl außerhalb knapp. Und dann legt Juranovic den Ball im Prinzip zu Bucu auf. So ganz knapp, also so kurz abgelegt.
Mhm.
Und der schießt, sag ich mal, unheimlich scharf. Und ja, da hat Arto Bolo leider wirklich seinen wahrscheinlich besten Tag in seiner Laufbahn. Also dass er den irgendwie erhalten hat, weiß ich gar nicht. Und 71. rote Volley, wo er auch wieder hält, Jong in der 72. aus 11 Metern wieder, also im Prinzip hat Frankfurt nicht mehr gemacht, nur noch der Freiburger.
Ja.
Im Prinzip hat er gegen uns gespielt. Und dann in der 76. Minute Bucu auf Skarke, Flanke, Haberers Kopfball ohne Kraft. Denn in der 78. hält Arto Bolo doppelt, erst gegen Jong und dann gegen Juranovic. Zwei Schüsse. Ja. Und dann in der 79. gibt es wieder mal Ecke. Und im State of the Union, wir sehen ja, ob einer von euch gelesen hat. Nee, da hat mir dann Sebastian heißt er in diesem Fall, ein Ohrwurm verpasst. Halte ich an deiner Ecke fest. Von Rio Reiser, also halte ich an deiner Liebe fest eigentlich. Ja, wunderschön auf Leo Körfeld, der wirklich gut einläuft. Ich weiß nicht, wo Frankfurt da verteidigt hat, ob sie das überhaupt nicht wussten, aber Leo bewegt sich eigentlich nicht so viel, dass er völlig unvorbereitet da kommt, aber dass da zentral überhaupt kein Frankfurt da war, war Glück für uns und auch Glück für Leo, der seinen Fehler sozusagen damit wieder gut gemacht hat. Und dann stand es 2-3 aus unserer Sicht und Ali sagte, jetzt brüllen wir den Ball ins Tor.
Was dann ja auch tatsächlich so
und eingetroffen ist. Ja, das war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Wenigstens noch einen Punkt aus dieser verfahrenen Partie rausholen, das war schon stark.
Dann hat Zeno van den Bosch gelb gesehen wegen Trikot festziehen. Also ganz ehrlich, mehr kann man nicht betteln, oder? Also ich habe ja einige Trikotzupfer gesehen, auch von Leo Querfeld, ab und zu mal, der mal so ganz kurz zieht, aber im richtigen Moment auch wieder loslässt. So bevor der Schiedsrichter so die Augen größer macht.
Kedira
aber
kann das auch gut.
Kedira kann das auch gut, genau. Ja. Und Köhn aus der zweiten Reihe. Dann gab es in der 84. Gelb für Oni Edika wegen taktischem Foul. Gleich in der 90. für Ontavio, der dann Rinnikom ist. Da waren dann auch noch Wechsel, habe ich jetzt ganz vergessen. Haberer kam für Kiemlein und 82. Köhn für Ljubicic. Und in der 92. Dann, da kann man dann wirklich, sag mal, fast alle Unioner nennen, weil Bocu auf Rote, auf Bosch, auf Querfeld, auf Skarke.
So, und das sah auch wirklich so aus, so zack, zack, ja, als ob das so wie einstudiert.
Wie einstudiert.
Oder tatsächlich in dem Moment noch so die Übersicht zu bewahren, dass das sei wirklich jeder. 2-3 Pässe sahen wirklich aus, dass sie genau so gewollt waren. Ne?
Und der Rest ist Bierduschen.
Genau, und ein Hacketor.
Ja, Hacketor, aber der Rest ist, also das geht dann wirklich im Bierduschen über. Ich staune, dass in der 92. Minute Leute noch Bier hatten.
Fußbier, weil der Ball ging nicht ins Tor. Zum 3-3.
Ja, und ja, dann war das Spiel im Prinzip vorbei. Wir hatten noch mal eine oder zwei Aktionen und ich habe gedacht, oh, wenn man jetzt noch gewinnt, das wäre jetzt die absolute Härte, aber wahrscheinlich hatte Union dann ein bisschen Angst, dass wir das Spiel noch mal aus der Hand geben.
Nee, wir hatten ja noch eine Chance, hatten wir, hast recht, und dann war ja Schluss.
Und dann gab es eine Premiere. Der Trainer lief mit.
Ja, stimmt. Das hat Lustrinelli in Braunschweig auch schon gemacht. Der ist praktisch mit der Mannschaft in die Kurve gegangen, was ja vorher die Trainer nie gemacht haben bei uns. Die dann immer stoisch entweder hinten schon an der Interviewwand standen oder halt sich vom Weiten.
Also ich kann mich an den Keller erinnern, dass er immer mitgelaufen ist. Mhm. Aber das ist lange her. Aber der hat es auch nicht oft gemacht. Ja. Und danach ja nicht mehr. Also wir haben immer ziemlich hart gefordert, dass Fischer nochmal zurückkommt. Baumgart ja nicht, weil?
Kann ich mich nicht erinnern.
Nee, also. Jo.
Dann war das Spiel beendet und wir waren und alles ging in Freude auseinander.
Nee, obwohl, wir waren so sehr lange im Stadion, fand ich.
Ja, aber ich muss sagen, wir waren einfach. Also ich hatte das Spiel eigentlich schon abgeschrieben, weil ich dachte, das wird ein Scheiße. Also das geht nicht gut aus. Und dass es dann aber kurz vor Schluss eben doch nochmal geklingelt hat, das war dann pure Freude.
Ja, das 3-2 ist auch wirklich dann zum optimalen Zeitpunkt dann endlich gefallen.
Ja.
Wie Jan ja schon gesagt hat, also wir hatten ja Artubolo dafür 3-4 Mal schon geprüft und zwei da hat auch das eine oder andere richtig Weltklasse rausgeholt. Und dann verzweifelt sie irgendwann. Also dann muss dann auch das Tor relativ zeitnah fallen, weil sonst geht so die Motivation oder der Glaube daran geht dann doch relativ schnell flöten. Und ich meine, das waren dann 79. und dann wusstest du, okay, jetzt hast du hier noch 14 Minuten ungefähr, vielleicht 15, 16. Und das kann man auf jeden Fall definitiv mit aus dem Spiel rausnehmen. Also man sollte die erste Halbzeit natürlich nicht vergessen. Aber so aus dem Spiel rauszugehen, hilft dann natürlich auch wieder. Also das positiv wie negativ, nimmt man einen jetzt aus dem Spiel mit, hoffentlich.
Na, was können wir denn mitnehmen? Dass der Wille da ist, jetzt wieder Tore machen zu wollen?
Also erstmal
Einstellung
ganz wichtig,
stimmt, der Wille.
Also ganz wichtig ist vor allen Dingen der Punkt, was wir auch mitnehmen können, ist, dass viel Luft nach oben ist in der Verbesserung des Stellungsspiels und des Zusammenspiels. Mhm. Das aber schon in Braunschweig gezeigt wurde, dass wir nicht aufgeben, dass wir auch Spiele drehen können und immer wieder auch aus Rückschlägen zurückkommen können. Mhm. Und wenn du gegen Frankfurt 2 Tore aufholst mit Willen und im Publikum, dann könnte das sein, dass vor allem die alte Försterei endlich wieder zu einer Festung wird. Was ich mir sehr wünsche, dass das nicht nur ihr Wäsch ist, was Adi Hütter nach dem Spiel gesagt hat, dass das auch schwer ist, hier zu bestehen, sondern dass das mal wieder so wird, dass wir da nicht Spiele verlieren. Vielleicht maximal gegen die Unschlagbaren da aus München, aber ansonsten nicht. Ja. Wir hatten so mal eine Saison, haben nicht mal die das geschafft. Das wünsche ich mir wieder.
Letzte zum Beispiel.
Nee, aber da haben wir ja andere Spiele verloren dafür. Ja. Aber da haben wir eine ganze Saison gar nicht verloren. In der alten Försterei.
Ja. Okay.
Und was nehmen wir noch mit? Der Trainer ist auf jeden Fall zufrieden gewesen mit dem Spektakel. Er hat irgendwo was von Weihnachten gesagt, dass es hier Geschenke gibt. Und
er hat Geschenke wurden verteilt hier auf beiden Seiten. So hat das gesagt.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich denke, du hast schon sehr viel gesagt. Man nimmt positiv wie negativ, muss man einiges mitnehmen, weil man tut der Mannschaft auch Unrecht, wenn man die erste Halbzeit hart kritisiert, aber dann die Reaktion in der zweiten Halbzeit nicht mindestens positiv mit in die Gesamteinschätzung vom Spiel nicht mit einfließen lässt. Deswegen, also das Spiel hat schon viel hergegeben, woran die Mannschaft die nächsten Wochen arbeiten wird und weiter festsetzen wird. Aber ich denke, dass die Moral, die Einstellung und alles, das jetzt stimmt, das ist schon mal sehr viel wert. Und
aber du wirst natürlich so ein Spiel, wie wir die letzten 20 Minuten hier durchgeführt haben, wirst du im Normalfall nie von Anfang an sehen können, weil das war ja höchst Risiko.
Ja.
Also ein langer Ball von Frankfurt und wir hätten das 4-2 oder 4-1 gekriegt, je nachdem zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Das war nur möglich, weil Frankfurt irgendwie sich auch im Kopf gesagt hat, diese typische Fußballfloskel, wir müssen jetzt dieses eine Tor noch verteidigen, nicht, dass wir noch ein Tor kriegen, dann kriegst du genau dieses Tor. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Frankfurt sehr unzufrieden damit ist, weil sie genau ihre Spielweise verlassen haben und uns den Ball komplett überlassen haben. Wir haben am Ende fast die gleiche Ballbesitzphase gehabt wie Frankfurt.
Wir hatten aber, glaube ich, sogar mehr XG-Werte und so.
Ja.
Aber ich denke, am meisten wird Frankfurt damit hadern, dass sie aus der Überlegenheit den Platz und Räume, den sie in der ersten Halbzeit hatten, dass sie da nicht schon das 1-3 oder 1-4 gemacht haben. Dann, also ich kann mich da nur wiederholen. Ich fand alles, was nach dem 1-2 gewesen ist, fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Es war kopflos, da ging gar nichts mehr zusammen. Und da hatte Frankfurt eigentlich so viel Raum, dass man eigentlich einfach nur glücklich sein kann, dass die uns da so ein bisschen im sportlichen Sinne im Leben gehalten haben. So, dass die Reaktion in der zweiten Halbzeit trotz ja dann erstmal noch 1-3 überhaupt möglich war.
Und ein bisschen können wir uns auch bei René Rode bedanken. Der hat uns ja immerhin eine taktische Pause verholfen, wo der Trainer noch mal ein bisschen was umstellen konnte. Der Trainer sagt, es hat ihm geholfen.
Ja, ich glaube, das ist, wenn du so in einem ruhigen Moment auf deine Mannschaft nochmal einreden kannst, hilft natürlich mehr, als wenn du es immer nur so von der Seitenlinie reinbrüllst. Ich denke,
im gleichen Moment hat aber auch Hütter gesagt, dass ihm das ja nicht geholfen hat. Er hat irgendwie das Spiel unterbrochen. Also insofern, was ist passiert? Transfermarkt?
Nee.
Ja.
Keine Meldung gekommen, dass wir jemanden verpflichtet haben oder jemanden abgeben, 24 Millionen reicher sind.
So, exklusiv kann ich euch berichten, dass, haben die Freunde vom Textilvergehen vergessen, dass wir am 3.9. am Donnerstag um 18 Uhr eine Mitgliederversammlung haben in der alten Försterei. Ist vielleicht sogar diesmal eine sehr wichtige, weil es um den Aufsichtsrat geht Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sind der Meinung, man hat ihnen doch versprochen, dass ein Fan von der Waldseite darin gewählt wird. Die anderen sind der Meinung, wir wollen ja qualifizierte Leute haben. Und da hat sich eine Frau, ich komme jetzt nicht auf den Namen natürlich, unvorbereitet wie ich bin, aber die hatte den Stadionbau schon geleitet und da denken wieder ein, ja wieder typisch eine Dirk Zingler Figur, die sozusagen das auch macht, aber ich glaube, die ist kompetenter als manch andere Aufsichtsratmitglied und ich kann mir vorstellen, dass es da zu einer Kampfabstimmung kommt bei der Mitgliederversammlung, ob der Aufsichtsrat als Block gewählt wird oder einzeln. Und Empfehlung ist im Block. Empfehlung ist nicht, weil wir Union Berlin sind, brauchen wir einen Fan im Aufsichtsrat, weil der Aufsichtsrat an sich hat eine Funktion. Das mag sein, dass das manchmal übersehen wird, aber der Aufsichtsrat ist nicht der Bestimmer, sondern er hat die Funktion, das Präsidium zu überwachen. Und da ist es wichtig, dass dann kompetente Leute drin sind, dass da Juristen drin sind, die was. Also ich würde mich zum Beispiel überhaupt nicht zutrauen, da jemanden zu kontrollieren aus dem Präsidium, weil ich das Wissen gar nicht darum habe und auch die gesetzliche, ja, das Empfinden für Texte, die, sag ich mal, im Juristendeutsche verfasst wurden. Das muss man studiert haben.
Nicht umsonst sind ja 3 Juristen dabei.
Ja, genau.
Und wie heißt sie? Silvia Weishaupt?
Genau, Silvia Weishaupt.
Genau, die ja eben, du hast ja schon erzählt, den Stadionbau geleitet hat. Also mehr Kompetenz kannst du eigentlich gar nicht holen. Dazu hat sie, wie sie erzählt hat, wir waren ja dabei, Ökonomie studiert. Also sie ist.
Das sollte man nicht erzählen.
Kann man nachlesen.
Kann man nachlesen. Deswegen habe ich es extra so formuliert.
So. Ja, ich denke mal, es wird eine interessante Mitgliederversammlung, ja. Und ich denke auch, dass es da unterschiedliche Auffassungen geben wird, wie man den Aufsichtsrat besetzen soll. Ja, wir werden ja live dabei sein am 3. September.
Ist du ja auch, Patrick?
Was denn? Am 3. September? Nee. Okay. Da habe ich Verpflichtung.
Okay.
Ja, wir auch.
Am 5.9. Spielen wir nicht nur in Leverkusen,
stimmt,
sondern wie gesagt 17.45 Uhr Pokalauslosung, ich glaube, im 1. Am 6.9. um 11 Uhr ist Flohmarkt und am 6.9. um 13 Uhr eröffnet wohl am verkaufsoffenen Sonntag der Union Shop, der Zeughaus im Eastgate. Also das war ja vorher ein Pop-Up-Store und jetzt wohl regulär, so wie ich gelesen habe. Und dann würde ich zu den Frauen kommen, Patrick, und da wolltest du dich vorher verabschieden.
Genau. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch viel Spaß und den Hörern natürlich auch.
Genau. Noch ein letzter Blick auf die Transfertabelle.
War nichts.
War
meine Frau.
Die hat auch was transferiert?
Nee, wir versuchen gerade. Der Hund ist beim Tierarzt.
Deswegen. Halt gut.
Das alles ist klar, wichtig. Alles klar. Viel Spaß euch noch.
Ja.
Jo, bis dann.
Findest du alleine raus?
Ja. Na klar. Tschö, tschö.
Ciao.
Gut, dann machen wir einfach weiter.
Genau. Nehmen erstmal einen Schluck aus der Pulle.
Gut, und Patricks Spur kann ich nicht löschen. Oder löschen, ist Quatsch. Kann ich nicht beenden. Ich habe ihn aber jetzt auch leise gemacht. Ja, ich habe, wie gesagt, dieses Spiel in Freiburg in fast voller Länge gesehen am Handy-Display. Am Anfang noch mit Ton. Später war das fast unmöglich, den Ton zu hören, weil immer mehr Leute sich unterhalten haben und logischerweise sie auch lauter sind als mein Handy. Und ja, du hast es dir gar nicht angeguckt.
Ich habe nur die Zusammenfassung angeguckt auf AFTV.
Und ich muss für mich mal sagen, dass Union zwar gut in das Spiel am Anfang reingekommen ist, erst hat Freiburg ein bisschen was versucht und später dann hat Union aber das Spiel übernommen. Aber was mich richtig fertig gemacht hat, ist immer diese zum Torwart zurückzuspielen. Ja? Und dann vor allen Dingen nicht mit Präzision. Also manchmal hast du das Gefühl, gleich erläuft sich Freiburg da den Ball Und anders wiederum, ja, war zu wenig zielführende Abspiele nach vorne, also immer wieder und auch gut, wenn sie dann waren, aber irgendwie habe ich irgendwie gesagt, naja, dann geht da wahrscheinlich hier 0-0 aus.
Liegt das vielleicht auch daran, dass die durch Louis ein neues System, ja, ist es ja eigentlich nicht, die spielen ja nach wie vor, oder sie was anderes sich vorstellen und auch jetzt noch die Abstimmungsprobleme sind, ähnlich wie bei den Männern?
Nee, ich glaube, dass dass Heisi gefehlt hat. Wollen wir zur Startaufstellung?
Ja, da machst du mal
die Startaufstellung.
Genau. Die Damen spielen übrigens im berühmten Dreisamstadion, was natürlich sehr komisch aussieht, wenn dann nur so ein paar hundert Leute da zugucken.
Das mag sein, aber dafür brauchst du als Unioner nicht in den Gästeblock und kannst besser sehen, weil im Dreisamstadion im Gästeblock siehst du das Spielfeld nicht komplett.
Ja, genau. Aber ich vermute mal, es waren keine Unioner da. Also
doch,
waren welche?
Doch.
Okay, alles klar. Naja, wir hatten im Tor diesmal Nadine Böhi, weil ich glaube, Karabösel sich beim Warmmachen irgendwas zugezogen hat. Also Nadine Böhi im Tor, Tomke Schneider, Samantha Steuerwald, Amber Thysiak, Jella Veit, Jill Jansens, Lisanne Grewe, Lea Kamper, Sophie Weidauer, Eileen Kempel und Lela Egli. Also im Prinzip.
Und Samantha Steuerwald war Kapitänin.
Kapitänin, genau, weil ihr habt es gemerkt, Heisi fehlt in der Aufzählung. Die saß erstmal auf der Bank. Und das war, glaube ich, der einzigste Wechsel zum Bayern-Spiel. Da war ja Heisi in der Startelf, jetzt Samantha Steuerwald.
Nee, da Weidauer war.
Weidauer, stimmt. Stimmt. Richtig. Genau. Das war die Aufstellung. Das ist im Prinzip, ja, es sind schon, ja, ich hätte jetzt auch Heisi mit reingenommen, weil sie ein besseres Spielverständnis hat. Oder
na, weil sie auch die Marschrichtung der Mannschaft bestimmt. Also
genau.
Es ist ja nicht so, dass das, also man kann das immer noch spielerisch sehen und du brauchst jemanden, der auch auf dem Feld führt und das habe ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Wahrscheinlich ist die Hierarchie auch noch nicht so gewachsen, vielleicht kommt das irgendwann. Aber mir hat das Spiel von Union mit zunehmender Zeit immer weniger gefallen.
Es ging ja im Prinzip schon mal los, dass Freiburg die ersten 10 Minuten Union so dermaßen bespielt, also nicht bespielt,
ja,
aber anläuft.
Gefährlich, ja.
Aber anläuft und sie aber nicht zur Entfaltung kommen lässt, und was natürlich dann wieder zu Fehlern führt.
Ja, aber da war viel Wille von Freiburg und viel weniger Können, was ich so gesehen habe. Also es ist immer schwierig, das ist nur 7 Zentimeter, das Display. Da kann man auch nicht immer den Ball gleich sehen. Ich habe es beim Streaming-Anbieter gesehen, der immer Dusk gequatscht. Also mit dem großen D da vorne. Und insofern war vielleicht auch besser, dass ich den Ton dann irgendwann ausgemacht habe. Die Schnitte waren auch nicht besonders und die Kameraführung war auch schwierig für ein Handy, muss ich sagen. Mhm. Also wahrscheinlich ist es wirklich besser, das vom Fernseher zu gucken. Aber die Anschlusszeit hat es einfach nicht hergegeben und ich kann leider nicht so spät zum Stadion kommen, wie andere das können. Ich musste das Spiel sozusagen zwischendurch sehen. Und ich gebe zu, ich habe wirklich die beste Union-Szene tatsächlich verpasst, weil ich dann gerade kontrolliert wurde und natürlich nicht aufs Handy gucken konnte, sondern die Arme hochhalten musste mit Handy in der Hand.
Hättest du ja hochhalten können und dir so halten?
Nee, habe ich nicht. Nee. Und die Szene davor hat mich aber alle Hoffnungen genommen. Da hat Sophie Weidauer in der 53. Minute einen Steckpass gespielt, wie man besser nicht machen kann.
1A, das ist wie aus dem Lehrbuch.
Aber leider in die falsche Richtung. Und mit höchster Not hat Böhi den zur Ecke gelenkt und die nachfolgende Ecke hat dann weiß ich nicht, da stand Lisa Karl völlig frei. Ich weiß ja nicht, was Union da eingefallen ist in den 2 Minuten.
Na du, bei AFTV haben sie die Szene etwas mehr auseinandergenommen. Du siehst, Lisa Karl, ja, hieß sie, ja, die steht erst noch an dem Pulk mit drin. Und in dem Augenblick, wo ihre Kameradin da zum Eckball antritt, läuft die außen aus der Traube raus und läuft um diese Traube drumherum und rennt nach hinten. Und da ist ihr keiner gefolgt. Und damit stand sie in dem Augenblick natürlich komplett alleine und hatte natürlich dann auch die Zeit, den Ball dahin zu hauen, wo es weh tut.
Ja, genau so. Genau so habe ich's auch wahrgenommen.
Damit sind wir natürlich schon in der zweiten Halbzeit.
Ja, schon lange. Also wolltest du großartig, also da waren so viele Szenen dabei, die ins Nichts, also Union, sag mal, gefährlich wie eine Bastelschere. Also wirklich, da war nicht viel von dem zu sehen, was wir gegen Bayern gezeigt haben.
Richtig, aber es sah teilweise gut aus. Die Steckpässe, die Lisan Grebe gespielt hat teilweise.
Ja, waren gut.
Erste Sahne.
Aber die ging nicht in den Strafraum. Also es wurde nicht weitergespielt, dass wir in den Strafraum kamen, sondern wir haben im Prinzip uns nach außen drängen lassen. Und dann wurde der Ball wieder hinten rumgespielt. Ich verstehe auch die Situation nicht, dass man überhaupt nach hinten spielt. Weil die beste Verteidigung ist doch eigentlich im vordersten Drittel. Ja, dann bist du weit weg vom Tor und warum unnötig Freiburg wieder rausziehen? Also damit man Platz kriegt, die haben ja keinen Platz gelassen. Mhm. Die haben ja ein ähnliches Laufverhalten auch gehabt. Wir hatten, glaube ich, 1 Kilometer weniger, also von der läuferischen Distanz. Und ja, ich war relativ bedient. Gott sei Dank hat Werbung Leipzig noch eine schlechtere Tordifferenz, sodass die letzter sind.
Hätte man vor dem ersten Spieltag nicht gedacht, dass gerade Marc Ranstedt und wir da unten, von da unten grüßen.
Ja, wenn du jetzt, sag mal, die letzten drei Plätze siehst, Leverkusen, Union, Leipzig, hätte man auch vor der Saison auch gerne so genommen in der Reihenfolge, aber eben weiter oben.
Genau, umgedreht.
Ja, aber das sind die noch 0 Punkte haben.
Ja.
Wobei, ja, das kann noch besser werden, aber erstmal geht es ja weiter am Montag nächster Woche.
Ja.
Gegen die Eintracht. Montagsspiele sind Montagsspiele, aber die werden auch sicherlich nicht uns den Ball einfach hergeben. Die werden auch versuchen, uns zu schlagen und dann haben wir mal einen richtig schlechten Anfang. Dann,
klassischer Fehlstart. Wo der ja mit den Bayern eigentlich eingeplant war. Gehe ich von aus.
Ja, aber in Freiburg habe ich mir eigentlich ausgerechnet, dass wir da mindestens einen Punkt holen. Ja. Und ja, du kannst gegen Bayern, musst du nicht gewinnen, obwohl ich das, wenn du in deine Tippliste guckst, wirst du sehen haben, dass ich jetzt schon 6 Punkte hätte. Ja, Spoiler habe ich nicht. Und insofern, ja.
Ja, das 1-0 war im Prinzip, ja, durch die Ecke war gut geschossen und das Laufverhalten der Freiburgerin war erste Sahne. Wir haben gepennt und dann wird sowas natürlich schnell bestraft, wobei die Freiburger natürlich auch schon vorher Chancen hatten. Also es hätte locker leicht schon 2-0 stehen können.
Ja, wie gesagt, du hättest aber in der 45. auch 0-3 vorne liegen können.
Ja.
Und hättest das Spiel einfach in der Tasche gehabt. Also Freiburg musste sich auch erst finden. Also die haben, klar, die haben die ersten Minuten dominiert, aber danach waren sie eigentlich, haben wir das Spiel bestimmt. Wir haben einfach den Ball laufen lassen, nur in meinen Augen in die falschen Richtungen, also in die ungefährlichen Zonen. Und ja. Ich weiß ja nicht, ich hoffe, dass ich beim nächsten Spiel der Frauen dann mehr dazu erzählen kann, aber mir fällt jetzt gerade auch nicht mehr so richtig viel ein, was man dann noch besprechen sollte.
Nee, aber das halt durch die Auswechslung von, ich glaube, also Bauereisen kam rein für Jella Veit. Bauereisen, an ihr lief das Spiel dann danach ziemlich vorbei, da kam auch nicht viel. Aber wir hatten ja dann die Einwechslung von Lisa von Heisi für Sophie Weidauer. Da gab es übrigens wieder eine Trinkpause. Und Naeka Reisner wird auch eingewechselt. Und
ja, das stimmt.
Und durch beide, meines Erachtens, kommt ein bisschen mehr Druck rein. Und Naeka ist ja da so versiert, dass sie auch Bälle einfach Volley nimmt oder direkt nimmt. Hat sie ja auch gemacht. Und alle Bälle gingen ganz knapp am Tor vorbei. Mhm. Also sie bringt schon eine Dynamik rein und eine ganz andere Dynamik als als die Damen, die halt vorher vor ihr gespielt haben. Da würde ich doch mir mal wünschen, warum nicht Naika als Stadt
Spielerin also
mitzunehmen.
100% bin ich da bei dir. Wie gesagt, ich glaube die Rolle von Heisi ist nicht auserzählt. Sie mag sicherlich zu den älteren Spielern, aber Judith Steiner ist auch älter. Also gibt ja nicht nur junge Spieler in der Mannschaft, und du brauchst eben auch Führungsspieler, nicht nur für das Fußballerische, sondern auch für das Taktische. Aber das hatte ich eben schon gesagt. Ich hätte dann nur noch, dass am 27.09. um 14 Uhr Pokal ist gegen Magdeburg.
Ach, eine Sache zum Spiel hätte ich noch.
Erzähl.
Da bin ich mir nicht ganz klar. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. In der zweiten Minute Nachspielzeit bekommt Simon Falke aus dem Trainerstab von uns die gelbe Karte. Ich weiß gar nicht, warum.
Das kann ich dir nicht sagen. Also das war... Da war ich schon im Stadion, da stand ich schon sozusagen und habe mich mit dem ein oder anderen Mitbesucher unterhalten und immer mal wieder aufs Handy geguckt. Aber ich war schon sehr bedient, weil ich natürlich nach der ersten Halbzeit nicht fassen konnte, dass wir in Rückstand geraten. Ja? Und
dass Böhi praktisch keine zweite Torhüterin, sondern eine Torhüterin, ich sage, nenn es mal 1B ist, hinter Kara Bösel, hat sie in der 87. gezeigt, als sie da ich hätte gedacht, es ist das 2-0, aber Mühe kratzt den am Tor vorbei, und das war echt.
Es gibt ja nicht wenige, die genau das erzählen, also dass man nicht weiß, ob Kara Bösel eigentlich die bessere ist, weil beide haben unterschiedliche Dinge, also die eine kann eben wirklich wunderbar auch mitspielen, die andere ist besser auf der Linie. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also wahrscheinlich wird sich Marie-Louise Eta irgendwann festlegen müssen, wer ihre Nummer 1 ist. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es Nadine Böhi wäre.
Wobei die Nummer 1 auf dem Trikot ja zumindest für diese Saison vergeben ist.
Das hat ja nichts zu bedeuten. Also wenn diese Verletzung sein, also da sind wir ja wie bei den Männern vorhin, da sind wir ja bei einer Sache, wenn du eine Struktur in eine Mannschaft reinbringen willst, dann musst du ja die Struktur auch zumindest in der groben Hierarchie auch definieren. Und wenn eine Spielerin immer wieder verletzt ist, denn ist es schwierig, daraus ein Korsett zu machen. Und da könnte es durchaus sein, dass sich das nicht bewährt, wenn du dann immer wieder ausfällst. Und das würde mir für Kara sehr leid tun, gebe ich zu. Aber für Nadine würde mich das freuen, weil ich sehe Nadine lieber. Ich find diese aus dem Spiel rauskommen, aus dem Tor rauskommen, mitspielen,
das Kommunizieren,
finde ich einfach bei ihr viel weiter. Und und nicht zuletzt haben wir ja irgendwie eine Vorliebe für Schweizer auch.
Und Schweizerinnen.
Ja.
Davon haben wir ja einige. Also.
Wird immer schweizerischer, ja.
Ja.
Aber hoffentlich nicht die Abwehrketten löchriger.
Genau. Da haben die Männer zu knabbern dran, die Frauen meines Erachtens nicht ganz so. Also ich glaube, dass mit den Damen, die hinten drinne sind, sollten wir eigentlich eine Top-Abwehr haben, zumindest auf dem Blatt. Also Tomke Schneider, Amber Thysiak, oder Lia Kempanur, die ist jetzt nicht unbedingt Verteidigung, aber die arbeiten gut zurück, und die sind hinten, wenn man sie braucht. Das ist bei Männern, habe ich das Gefühl, da waren wir ja vorhin schon mal kurz da, bei Tom Rothe bin ich immer noch der Meinung, er läuft nicht immer gleich mit zurück oder er ist manchmal beim Rücklaufen einfach zu langsam.
Wisst ihr, was wir mal machen müssen, wenn alle da sind, also wenn wir nicht nur beide alleine sind oder nicht nur Patrick und wir beide, wir müssen uns mal, vielleicht nach dem dritten, vierten Spieltag, müssen wir uns mal einen Kopf machen, wer auf welcher Position landet. Wir haben mit der vor der Saison schon gesagt, bei den Frauen zumindest, wo wir landen. Aber dass wir mal so eine Einschätzung machen, jetzt wo die Saison so begonnen hat, dass man da mal auch sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern mal so die einzelnen Mannschaften und uns durchgeht. wer ist bei uns auf Augenhöhe und wer ist stärker als wir, wer ist schwächer als wir. Mhm. Weil das hätten wir heute auch schön machen können, weil man ja die Bundesliga auch noch nicht bewerten kann. Aber nach dem ersten Spieltag ist es auch schlecht, also ist auch schwer. Also ich hab bei den Männern habe ich Bremen zum Beispiel relativ dünn gesehen. Ich habe jetzt an Schalke auch sehr, sehr dünn gesehen. Das wirst du nicht gesehen haben. Nee. Weil du ja auf der Regattastrecke warst.
Manche sind im Urlaub am Wasser. Ich war nicht im Urlaub, aber
auch
am Wasser.
Du bist ja Profi, du musst ja arbeiten.
Ich bin ja Profi, genau, Profi-Partner. Hm. Nee, aber kann man machen, sollten wir auch machen, finde ich eine gute Idee. Wobei ich gestern, oder nee, heute Morgen kam bei Radio 1 der Kommentar hier vom Elf-Freunde, Philipp Köster, und er meinte, für ihn sind die Abstiegskandidaten, Abstiegskandidaten hatte ich gesagt, er meinte aber, Schalke und Bremen werden es schwer haben. Die werden sich im unteren Tabellenmittel, in der unteren Tabellenhälfte finden. Also würde sich ja mit dem das decken, aber, was du wahrscheinlich gestern gesehen hast.
Das ist aber auch, also ich denke auch, dass Paderborn und Elversberg dazugehören, auch wenn Elversberg überraschend Leverkusen geschlagen hat.
Ja.
Aber wollen wir das nicht höher hängen, als es ist. Das ist genau die Überraschung, die immer stattfindet. Uns hat auch nach dem zweiten Bundesligaspieltag zu Hause, also dem ersten.
Den gab es offiziell ja nicht.
Den ersten gab es nicht. Danach haben wir in Augsburg einen Punkt geholt und dann haben wir den eigentlich ersten zu Hause Spieltag auch Dortmund weggefiedelt. Ja. Das ist ein Selbstläufer. Da müssen sich auch andere Mannschaften erstmal an dieses Spielfeld gewöhnen, an die Atmosphäre da. Und Elversberg ist jetzt nicht für mich UEFA Cup verdächtig, sondern ganz im Gegenteil, das tut vielleicht viel mehr weh, dass du so ein Spiel gewonnen hast, weil du vielleicht jetzt anders rangehst. Und mal gucken. Also ich bin hoffnungsfroh, aber das wollen wir mal alle zusammen machen. Ich bin hoffnungsfroh, dass wir die Klasse halten werden. Bei den Männern und bei den Frauen, auch wenn wir bei den Frauen gerade mächtig unten drinne stehen. Aber lass mal die anderen alle erst noch gegen Bayern, Freiburg und Frankfurt gespielt haben und dann.
Ja, ja. Also ich bin bei den Frauen sehr zuversichtlich, weil die Spiele einfach, die sehen nicht nach verloren aus. Mhm. Weder das Spiel gegen die Bayern noch das Spiel gegen Frankfurt sind Spiele, wo man sagt, wo man sich das Spiel anguckt und lässt man das Ergebnis außen vor, würde man bei keinem dieser beiden Spiele sagen, du siehst ja, dass Union verloren hat.
Nee, das stimmt. Und deswegen ist wahrscheinlich die Enttäuschung nach dem Freiburg-Spiel deutlich größer als nach dem Bayern-Spiel.
Mhm.
Und dann würde ich das Ding hier auch abschließen, außer du hast noch irgendwas wichtiges.
Nö.
Dann sehen wir uns zur 180. Ausgabe. Dann nächste Woche höchstwahrscheinlich auf dem Dienstag. Weil Montag wird schwer, da sind wir im Stadion.
Genau.
Du wahrscheinlich in der Mittellinie, ich auf meinem Platz.
Ja, mal gucken. Mittellinie, man sieht unten schlechter. Also das ist
auf jeden Fall, das ist richtig.
Wahrscheinlich dann doch wieder oben, weil ich will ja was vom Spiel sehen. Und es ist einfach, mit ein bisschen Überblick kannst du viel mehr bewerten als unten. Weil du siehst immer nur ein Stückchen, du siehst halt nicht das ganze Spielfeld. Und das ist dann auf dem Platz, wo wir immer stehen, auch bei den Männern, hast du halt einen besseren Überblick.
Und pro Tipp, Mitgliederversammlung, frühzeitig kommen und weiter oben sitzen, ist mit Regen zu rechnen.
Ja, also mit anderen Worten, wir sitzen draußen, wir sitzen auf der Haupttribüne. Genau, und dann weiter oben.
Also es wäre lustig, wenn man sich unten hinsetzt, aber dann, wenn man da besser sieht, finde ich, aber ich werde mich wohl ziemlich weit oben hinsetzen.
Auf die Sitze der Sponsoren mit den beheizten Stühlen?
Nee, so weit ist er noch nicht, aber
ja. Naja, aber Mitgliederversammlung geht hin. Wir sind ein mitgliedergeführter Verein, auch wenn auf so einer Mitgliederversammlung nicht wirklich viel beschlossen wird, aber es ist trotzdem interessant und man kann den führenden Personen, sei es Aufsichtsrat oder Präsidium, wirklich mal ein paar Fragen stellen und die auch in der vollen Öffentlichkeit.
Und jetzt noch was in eigener Sache. Ich finde, dass die Chronologie, die Textilvergehen im Podcast macht, mich ein bisschen überfordert, sozusagen den Ticker gleich am Anfang zu erzählen. Deswegen gehen wir das Spiel von Minute zu Minute immer gerne hier durch. Schreibt uns mal, was ihr besser findet. Ja?
Ich, wir, wir gehen ja davon aus, dass ihr beide hört.
Ja.
Also sollte man auch, weil es ist immer ein Erlebnis.
Ja, ich bin großer Fan von Textilvergehen, muss ich auch sagen. Man lernt immer dazu und so sehr angenehm zu hören und ja.
Ja, Nadine habe ich das dann auch getroffen.
Na, die war nicht beim.
Die saß nicht im Boot, aber wir haben uns. Wir sind uns immer über den Weg gelaufen.
Also Grüße an Textilvergehen an dieser Stelle und
genau.
Ich würde mich mal interessieren, vielleicht sagt ihr auch einfach, ihr wolltet bei Textilvergehen so haben und bei uns so, weil es eben uns unterscheidet. Ihr wollt ja nicht zweimal gleich hören, vielleicht, weiß ich nicht. Würde mich interessieren. Vielen Dank, wenn schon im Voraus.
Genau, ansonsten schreibt uns. Ihr könnt uns über Instagram schreiben, über Blue Sky schreiben oder auch eine direkte Mail.
Immer überall, also bei Blue Sky wäre dann kickan@bsky.social. Mail wäre sozusagen info@kick-an-podcast.de. Und im Netz sind wir auch kick-an-podcast.de. Bei Instagram weiß ich es nicht.
Ja, muss ich gerade selber nachgucken. Ich habe den Account zwar gemacht, aber wo kann man das jetzt sehen? Kick an 2025, also Kick an als ein Wort und dann 2025. Da findet ihr uns auch bei Insta.
Okay.
In diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche.
Wenn ihr uns irgendwo seht oder uns über den Weg lauft, gerne mal Feedback da lassen, gerne mal guten Tag sagen. Freue mich immer wieder, wenn ich Hörer treffe. Ralf wird es wahrscheinlich ähnlich gehen.
Genau.
Und ja.
Kommt mit uns in Diskussion, sprecht uns an. Gibt uns Kritik. Sagt uns, was euch gefällt. Nur dann können wir besser werden.
Na, oder überhaupt ja, weiter bestehen.
Genau.
Alles klar. Bis dahin.
Tschüss. Bis dahin. Ciao.
Straßenverkehr. Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser